Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Bewegte Bild-Banause.
Ach so?
Yes. Mhm. Neue Episode. Neue Folge von uns.
Bewegte Bild.
Bewegte Bild ab in der Banause.
Okay. Das wird so gesampelt, ey.
Die ist auch in der 457. Episode überrascht.
Nee, das war das letzte Mal. Jetzt sind wir, glaube ich, in der 58, ne?
Ach so, das war, ich dachte, oder? Okay.
Wenn deine Nummerierung
ich bin kurz zusammengezogen, ich dachte, das ist das letzte Mal, dass du überrascht warst.
Ach so.
Das war jetzt das letzte Mal, dass ich überrascht bin, also es passiert nicht mehr.
Ach
so,
nee.
Ich dachte so eher.
Nö, das kann man ja nicht prophezeien.
Nee, bei mir schon mal gar nicht. Ich bin der große unberechenbare Faktor. Warum wir jeden Moment gecancelt werden können.
Ja, yeah, okay. Das ist eher, wobei, also den Drahtseilakt, den gibt es ja seit Bestehen.
Seit Bestehen gibt es den, ja.
Ja,
immer wieder.
Ja, siehst du, deswegen, ich glaube, dass mit dem Canceln, wenn das passieren sollte, wäre das doch schon längst passiert.
Was machen wir dann?
Wie? Nein, das wäre schon längst, wenn es dann eine Gefahr gäbe, dann wäre das schon längst passiert.
Aber ich habe ja schon Plan B, falls sowas passiert, falls sowas eintrifft.
Ja?
Mhm.
Deine Moderationskarriere als Poker-Experte.
Nee. Wir machen einfach wieder einen Podcast. Aber mit veränderten Namen.
Fangen wir mal von vorne an.
Ja, wir ändern das Bewegtbild-Banausen, vertauschen einen Buchstaben, irgend so ein Kack.
Mhm.
Und tun so, als wenn wir noch nie einen Podcast gemacht hätten.
Okay.
Easy, oder?
Ja, aber und du glaubst, dann müssen wir ja erstmal alle rüberziehen.
Ja, das schaffen wir schon.
Ach so, meinst du?
Das ist eine treue Gemeinde.
Ist dann trotzdem.
Die kommen dann auch zu dem Bewegtbild-Banausen.
Bewegtbild-Lalausen. Ja, schön. Ja. Ja, gucken wir mal. Also bis das passiert, machen wir mal weiter wie bisher.
Wir machen mal weiter mit unserem Scheiß.
Ist der Plan zumindest.
Business as
mal
usual.
Gucken. Bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet, der hier für mich einspringen möchte.
Das ist der Plan.
Aus meinem Aufruf ist nichts geworden.
Nee, tut mir leid. Muss noch weitermachen mit mir. Führt kein Weg dran vorbei.
Super.
Es gibt keine Vertretung.
Ja, okay.
Können wir höchstens so einen Solo-Podcast mal anstreben, wo einer so einen Monolog hält.
Ja, willst du das mal machen?
Ehrlich gesagt würde mir das nicht so viel Spaß machen.
Nee,
Monolog, ne? Wie ein Dialog, das ist nicht dasselbe.
Ja.
Ja. Das ist, glaube ich, ja, das ist ja so ein bisschen wie mit mir selber reden. Das würde ich, glaube ich, nicht so geil finden. Ich finde es auch.
Ja, du musst halt das Publikum dann vorstellen, ne? Also das Schöne.
Hallo, wie geht's euch?
Ihr da draußen. Habt ihr schon den Film gesehen von Bliblablub? Da passiert dies, das und das. Und darauf werdet ihr nie kommen, ey. Da geht was. Ja, nee, das Ding ist. das war ja unser Ansatz, ne? Dass wir uns quasi eh über den Film unterhalten hätten. Und dann machen wir das halt vom Mikro.
Ja.
Ja.
Gut, über die meisten Filme, über die wir hier geredet haben, hätten wir uns wahrscheinlich nicht unterhalten, aber.
Nein, aber das war der Ansatz.
Ja, tatsächlich.
So nach Motto, wir sprechen ja eh.
Ja, klar.
Tauschen uns eh über Filme aus, so dann können wir das auch vorm Mikro machen.
So fing das an, definitiv.
So fing das an.
Und deswegen alleine ist ja doof.
Deswegen wäre das schon ein sehr anderes Konzept, wo man natürlich dann in eine ganz neue Rolle schlüpfen muss.
Ja. Ja, ich baue schon irgendwie gegenüber. Ist schon immer ganz witzig, wie sich die Dynamik dann ändert, wenn Dennis mir gegenüber sitzt oder ein Dave.
Mhm.
Das ist wieder komplett was anderes. Und ist schon ganz witzig, dass man da die lauschen bei ganz anderen Filmen auf, als du auflauschen würdest und umgekehrt und so.
Klar.
Und
naja, die Dynamik verändert sich in der Konstellation immer total, logisch.
Ja, sehr.
Und ich habe das neulich auch gemerkt, weil ich mit Dave so ein paar Sachen getestet habe, wo er quasi solo was aufnimmt, auch wenn nicht lange.
Mhm.
Aber da ist natürlich auch das Ding, ne? Man droht natürlich sofort in so eine sehr unterspannte Art zu rutschen, weil du dich halt mit dir selbst unterhältst. Und da ist es natürlich dann halt nochmal das entscheidende Ding, ne? Bist du in der Lage, das quasi so zu projizieren, dass du halt auch ein Publikum ansprichst, was nicht vor dir sitzt?
Dass du dir bewusst auch vor Augen hältst, dass du nicht alleine bist gerade.
Ja, eben. Das ist nicht immer einfach. Aber ja, wir arbeiten dran. Noch sind wir hier in der Regel zu zweit. Sag mal, ist wirklich die Erkältung jetzt
bisschen,
am Start, oder?
Ein bisschen verschnupft, ja, offensichtlich.
Ein bisschen verschnupft.
Ja, und dann haben uns ja die Freitagsepisoden auch gezeigt, dass Lee auch nett gibt, wenn er mit Dave und mit Dennis aufnimmt.
Ah ja?
Da ist er.
Da bin ich netter, meinst
du? Die Freundlichkeit in Person, ja, da,
ach,
bist du
komm.
Da bist du netter, ja.
Was sagt uns das?
Hier bist du schon ein bisschen fies. Dabei, also in jedem Format hast du ja Filme. Insofern, ob du jetzt mit Dennis aufnimmst oder mit Dave oder mit mir,
das zieht sich ja durch.
Und ist ja official mittlerweile. Ist ja official, die Statistik.
Ja, das kann ja hinten und vorne nicht stimmen. Also dir ist schon klar, dass sich das irgendwie...
Die Statistik wird angefochten.
Naja, Digga, es kann nicht sein, dass du irgendwie 75 oder 70 Filme im Jahr mehr rezensierst als ich. Also ich weiß schon, dass ich eine Menge gucke, über das ich hier nicht spreche, aber die letzten Jahre hatte ich ja zumindest mal anhand der gelockten Filme auf Letterboxd auch immer ein paar mehr als du.
Und ja, bei dir fallen ja schon eine Menge.
Genau, eine Menge fällt da durchs Raster, aber trotzdem halte ich es für unwahrscheinlich, dass du pro Jahr so viel mehr Filme hier bringst als ich. Das ist rein rechnerisch eigentlich nicht drin.
Ich glaube, das rappelt sich zusammen. Ich meine, guck mal, heute habe ich auch einen mehr und so, und wenn das oft vorkommt, dann kommt das letzte Mal vor, dass du einen mehr
gebracht hast als ich. Ich spreche von 70 oder 75 pro Jahr, Digga.
75 hast du mehr gesehen als ich?
Nein, du dann als ich hier rezensiert. Das ist doch laut der Statistik. Ist das ja, du musst ja in 6 Jahren auf über 500 Filme gekommen sein, die du mehr gebracht hast. Das kann nicht sein, Digga.
Naja, da sind aber auch die Filme drin, wo ich Punkte nachgereicht habe. Weißt du, wo ich mich in die Tabelle eingetragen habe.
Ach so, ja.
Was du zum Beispiel nicht gemacht hast, weil eben. Hotshots haben wir vorhin erst aufgenommen, das Support-Episode. Da stehen ja deine Punkte gar nicht drin, obwohl du den gesehen hast vor 2-3 Jahren.
Also ist das schon mal überhaupt nicht repräsentativ.
Ach so,
Um das anzufechten, muss ich mich jetzt an die scheiß Liste setzen und da alles selber eintragen.
Ja, bitte.
Oder was? Bitte. Vielleicht bist du da auch einfach ein bisschen lax, wenn es um meine Punkte geht.
So Quatsch. Alter. Aber ich hatte recht mit meiner Theorie. Ich wusste, dass du zweitklassigen Komödien halt irgendwie 10 Punkte gibst und dass du da die Nase vorne hast, war mir klar. Aber beim Gesamtdurchschnitt glaube ich schon, dass ich der Gutkopf bin. Ich bin einfach mehr...
Nee, Dennis hat das schon richtig formuliert. Du bist halt einfach da mehr im Mittelfeld unterwegs und damit halt mehr bei der Masse.
Über Mittelfeld bin ich unterwegs, glaube ich. Es gibt ja auch schon Filme, die ich hier hasse und abgestraft habe, punktemäßig.
Ja, aber was er meinte, bei mir geht es halt schneller in die Extreme.
Ach so, ja, gut.
Und du bist da eben mehr in der Mitte unterwegs.
Aber da du Filme hast, sind deine Extreme eher so nach unten in den Keller. Gehen eher in die Richtung als nach oben. Jetzt
widersprichst du dir schon wieder selbst.
Ja, gut, ein Haufen Filme hast du halt irgendwie, fand's halt geil.
Deutlich mehr 10-Punkte-Filme als du.
Das sind aber auch die
Filme. Deutlich mehr 10-Punkte-Filme.
Deutlich mehr. So viel deutlich ist nur auch wieder nicht.
Es ist im hohen zweistelligen Bereich.
Meins ist im mittleren zweistelligen Bereich. Das ist auch nicht so
nein,
schlecht.
Nein, die es mehr sind als bei dir, Alter.
Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf. Wie viel war das denn?
Die habe ich auch nicht mehr genau im Kopf.
Ja gut, haben wir beide nicht im Kopf. Also ist das
läuft bei uns.
Wunschdenken.
Du hast angefangen mit solchen fadenscheinigen Statistiken hier.
Dabei ist das deine Expertise normalerweise.
Statistiken? Echt nicht. Alles, was mit Zahlen zu tun hat, ist definitiv nicht meine Expertise.
Nee, aber so fadenscheinige Theorien, so von wegen, die du da raus hast.
Ach so.
Ja, ich habe mehr 3,5 Punkte Filme gegeben als du. So. Du sagst dann in Episode 112, wo ich sage, Alter, was? Woher soll ich das wissen?
Make me laugh.
Nee, der hier.
We all have our areas of expertise.
Immer wieder gut.
Gucken wir mal, wie das heute läuft.
Ja, wir haben heute 2 gemeinsame Filme. Der eine ist noch ein Auftragsfilm aus der letzten Schippe. Und der andere ist ein Punkteratenfilm für unseren Kumpel Udo.
Den ich irgendwie gefühlt schon vor 4 Monaten geguckt hätte. Hätte Gess nicht immer gesagt, ja, nö, machen wir abwarten.
Fairerweise muss man aber dem Udo sagen, dass der, also er hat ja seinen Auftragsfilm für das Punkteraten schon bekommen und er durfte sich dann, weil wir machen das ja nicht mehr, dass wir 2 Punkteraten-Filme raushauen, aber es war das letzte Punkteraten ever und er meinte so, DVDs, Blu-rays und Kinogutscheine schon mal gar nicht, braucht er nicht, weil er arbeitet im Kino.
Ist ja alles schön und gut, trotzdem liegt der Film da seit einem halben Jahr.
Aber pass auf, er hat gesagt, da er ja zu der Schmarotzer-Mannschaft gehört, der Banausen-Hörerschaft, stellt er keine Ansprüche. Insofern ist es scheißegal, wann wir den bringen. Wir können
hast du halt wortwörtlich genommen und deswegen jetzt haben wir halt wirklich irgendwie ein halbes Jahr gewartet, bis wir diesen Film bringen.
Aber du weißt ja, dass ich irgendwie die Filme auch irgendwie in Episoden packe und wir haben teilweise 3 Auftragsfilme pro Episode gehabt. Jetzt haben wir einen gehabt, also hat sich jetzt extrem gut angeboten, diesen Film jetzt reinzubringen. Das ist schon alles sehr durchdacht.
Alles
das System.
Irgendwelche Rechtfertigungen, die kein Mensch braucht, Alter.
Du hast gefragt.
Ich sag nur, der ist jetzt wirklich ein halbes Jahr her oder so. Ne?
Ist ja völlig scheißegal, wie lange das her ist. Jetzt steht er halt an.
Ja, ich bin halt nicht so der Typ, der gerne lange auf Schulden sitzt.
Schulden. Das Udo wird uns verzeihen. Wie gesagt, er war cool damit. Das habe ich schon geklärt, dass das dauern kann. Er meinte, ja, ist fein. Mhm. Verstehst du das?
Ja, verstanden habe ich es von Anfang an. Nur das muss ich es ja nicht genauso sehen.
Gut. Aber da ich heute 2 Projekte habe und du ein Projekt hast, würde ich folgende Sache vorschlagen. Wir machen erstmal außerhalb des Punkteratens, außerhalb der Reihe, lege ich mal los, bevor wir einen Auftragsfilm machen. Und dann sind wir wieder.
Ich kann mir das aussuchen, ob ich den dann rate oder nicht.
Und dann sind wir wieder in der normalen Spur. Ach so, na, ich hätte jetzt zur Wahl gestellt, welchen du jetzt rätst und welchen du nicht rätst. Aber ich kann ja nicht zwei Filme irgendwie rezensieren und dann sagst du, oh, der ist aber leichter zu raten, dann nehme ich den.
Das Warum nicht?
Weil das ein bisschen ein unfaires System ist.
So. Also, dann wie entscheiden wir das jetzt im Vorfeld? Du entscheidest einfach, ich soll den schwereren Film raten.
Nee,
oder?
Ich kann dir umschreiben, was es für Filme sind.
Ah, okay.
Mhm. Reicht dir das?
Ja, vielleicht.
Der eine ist mein Losfilm aus diesem Monat aktuell. Der Sextember wird verlängert. Das ist ein französisches Period Piece.
Ah ja.
Und der zweite Film ist ein Gruselfilm aus den 30er Jahren.
Ich nehme den ersten.
Du willst den ersten raten? Mhm. Okay. Dann, wenn du den ersten raten willst, dann...
Musst du jetzt den anderen bringen.
Würde ich sagen, ich bringe den anderen, oder?
Ja, also wenn wir deiner Ankündigung folgen wollen, dann ja.
Ja, dann machen wir das doch so.
Okay.
Und das ist ein Film von meiner allseits beliebten Schneiderliste. 1001 Movies You Need to See Before You Die. So heißt sie nämlich vollständig.
Also gefühlt haben wir wirklich in jeder Episode einen Film davon, ne? Und jetzt würde mich mal interessieren, hast du da einen Zwischenstand parat? Und machst du Musik nebenher?
Ich mach kurz Mucke, ja. Ja. iTunes okay. Ist aufgegangen. Warum auch immer. Ich glaube, ich habe meinen Blog hier auf die Tastatur gelangt.
Bei mir lacht er sich immer kaputt.
We all have our areas of expertise.
Eine Statistik über... Jetzt bist du mich voll auf dem kalten Fuß, Alter. Auf dem falschen Fuß. Auf dem kalten Fuß ist aber auch schön.
Kalter Fuß ist auch schön, ja.
Okay, warte, ich gucke.
Also, muss ja nicht. Hätte sein können, dass du parat hast, so jetzt habe ich irgendwie 3/4 mal abgehakt.
Nee, ich mache ja Statistik meistens zum Jahresende.
Letztes Mal, als du nachgeguckt hattest, warst du, glaube ich, bei der Hälfte.
Die Hälfte habe ich hinter mir, das definitiv.
Siehste, eben.
Und
deswegen hätte ja sein können, dass du da jetzt, weil wir wirklich viel von der Liste haben, Alter.
Ja, ich glaube, es kommt ja viel mehr vor, als es ist. 523 sind bis jetzt abgehakt von diesen 1001.
Uiui.
Entspricht 52%. Mhm. Aber jetzt kommt noch einer dazu. Der 524.
Hey.
Ja, und es geht ziemlich weit in die Filmgeschichte, habe ich schon erwähnt, in die 30er Jahre, 1933. Aber der Regisseur ist ein Meister seines Fachs und heißt Fritz Lang. Ein Österreicher.
Habe ich schon mal gehört.
Hast schon mal gehört von ihm. Und den hatten wir auch schon das ein oder andere Mal. Aber jetzt geht es um den Film Das Testament des Dr. Mabuse.
Ach, nice.
1933 und ein Autorinnen-Credit kriegt wie bei Metropolis schon und M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Langs damalige Ehefrau, Thea von Harbo, die vorher interessanterweise mit dem Hauptdarsteller Otto Wernicke verheiratet war. Und diese Connection sicherte wiederum Otto Wernicke tatsächlich seine Mitwirkung an verschiedenen, okay. verschiedenen Fritz-Lang-Filmen. Ich weiß nicht, ob er sich schuldig fühlte oder was auch immer.
Idee, so ey, lass mal meinen Ex beschäftigen.
Oder seine Frau irgendwie als Drehbuchautoren, aber auf jeden Fall war der bei mehreren Filmen dann am Start.
Mhm.
Ja. Und es gab, glaube ich, insgesamt um die 16 Dr. Mabuse-Filme. In den 90ern gab es nochmal so ein kleines Revival, aber die meisten davon waren definitiv in den 60s. Und da kam eine Welle mit Leuten, die da mitgespielt haben, wie Klaus Kinski, da war Peter van Eyck dabei, Wolfgang Völz, Harald Junke und Gerd Fröbe, der im Remake meines Films die Hauptrolle des Kommissars Lohmanns übernommen hat. Und das ist dieser besagte Otto Wernicke, der in der 1933er-Version diesen Inspektor spielt. Und das ist definitiv der gleiche Typ wie Fröbe.
Okay.
Also wenn du den in der 30er-Version siehst, sagst du, okay, wenn es da ein Remake gibt und Gerd Fröbe spielt den, das würde passen wie die Faust aufs Auge.
Okay.
Das ist insgesamt, glaube ich, der dritte Mabuse-Film und Dr. Mabuse ist halt so ein Superschurke. Und jetzt in dem Film sitzt er recht apathisch in einer psychiatrischen Anstalt und schreibt Anleitungen und so Aufruf auf etlichen von Seiten zu Mord und Terror. Auf hunderte von Zetteln, wie gesagt. Also wirkt so ein bisschen apathisch und verrückt.
Ach so, in so einer Manie oder was? Das ist jetzt, der produziert jetzt nicht seine eigenen Flugblätter.
Nee, in so einer Manie schreibt er da alles voll und schmeißt halt die Zettel durch die Gegend. Mhm. Und komischerweise kriegt ja keiner die Zettel irgendwie zu Gesicht. Aber mysteriöserweise werden diese Zettel oder diese Aufrufe zum Mord und Terror von Mabuse landen beim Kopf einer Verbrechergang. Und der sitzt hinter so einem Vorhang, wie so die Gäste bei, die so anonym bleiben wollen, bei Hans Meiser oder Arabella Kiesbauer damals, hinter so einer Wand, sitzt er hinter dem Vorhang und empfängt diese Botschaften von Dr. Mabuse und gibt die weiter an seine Gang, an seine Schergen. Und die setzen das dann in die Tat um und verbreiten Angst und Schrecken über Berlin, da spielt nämlich der Film. Und wie das so kommt und woher diese Gewaltakte kommen, das ist dem Inspektor Lohmann ein Mysterium. Einer dieser Gangster in dieser Gang heißt Kent. Und der ist gerade frisch aus dem Knast raus, verliebt sich in die junge Lilly. Und dann gibt es nochmal so eine Side-Story um die beiden, um die Liebesgeschichte, weil er will aussteigen aus dieser kriminellen Bande. Weil er sich nämlich verliebt hat und will sich erstmal von ihr trennen, weil er seine kriminelle Laufbahn verfolgt und will sie da nicht mit reinziehen, aber sie lässt ihn nicht gehen und so. Mhm. Und er geht dann irgendwann zur Polizei, um denen zu erzählen von diesen Plänen und von diesem mysteriösen Mann hinter dem Vorhang. Aber die Polizei tappt auch weiter im Dunkeln und der Fall wird auch nicht leichter, als Mabuse plötzlich stirbt. Der ja so als Drahtzieher hier angegeben wird und dann stirbt er, aber der Terror geht weiter. Mhm. Das heißt, du hast seltsame Botschaften von einem Typen aus der Gummizelle, die dann bei einer Verbrechergang landen, die überhaupt keinen Kontakt zu dieser psychiatrischen Anstalt haben, die das Ganze aber dann umsetzen.
Klingt erstmal interessant.
Ja, das Interessante an dem Film ist...
Wird das gut aufgelöst?
Das wird sehr gut aufgelöst. Und das Interessante an dem Film ist, dass er 1933 entstanden ist und die Story stieß den Nazis im Weltkrieg natürlich extrem auf oder beziehungsweise den Faschisten zur damaligen Zeit, weil die nämlich gecheckt haben, dass man hier auf jeden Fall eine Allegorie auf den Faschismus irgendwie gedreht hat. Ach. Von Fritz Lang.
Okay.
Weil du hast so eine, weißt du, hast einen Typen, von dem irgendwie Gräueltaten ausgingen und diese Sachen machen halt, die irgendwie nicht cool sind. Mhm. Und das hat die Nazis dazu bewegt, sofort diesen Film aus dem Verkehr zu ziehen, für lange Zeit. Und das hat dafür gesorgt, dass Fritz Lang dann gesagt hat, Schnauze voll, und ist dann erstmal nach Amerika gegangen. Mhm. Und hat da Western gedreht. Und bis zur Restauration 1973 gab es nur seit den 50ern irgendwie eine sehr stark gekürzte Version. Also wenn du es so willst, streng genommen ist das hier der erste Anti-Nazi-Propaganda-Film der Filmgeschichte.
Aber siehst du das auch da drin oder ist das jetzt halt, weil die Nazis den verboten haben? Weil ich finde, die haben sich schon an Dingen gestört, wo du irgendwie aus heutiger Sicht sagst, ja komm schon, ey, übertreib halt nicht.
Ja, aber ich glaube, wenn du Fritz Lang kennst und seine Ansichten, seine politischen und seine Meinungen und dass er auch eher einer ist, der so regimekritisch unterwegs war.
Ich meine, er war ja vor Metropolis schon mal kurz in den USA, ne? Also
ja, ja. Der war zwischenzeitlich schon in den USA, aber er hat sich auf jeden Fall immer antifaschistisch geäußert. Insofern, dass der das hier so einbaut in die Story, ich sehe das. Ich sehe das tatsächlich, dass das eine unsichtbare Bedrohung gibt, die von einem Herrn ausgeht, der irgendwie ein bisschen, und vor allen Dingen sitzt der in der psychiatrischen Anstalt, der Typ, der irgendwie die, weißt du, zu diesen unfassbaren Aktionen aufruft, so, weißt du, der ist noch nicht mal ganz klar bei Verstand.
Ich krieg das nicht mehr zusammen. Ich weiß, dass wir bei Metropolis drüber gesprochen haben, wann der in die USA gegangen ist, weil jetzt sagst du, da ist er wieder in die USA gegangen. Also den Film hat er in Deutschland produziert, ja?
Den Film hat er noch in Deutschland
weil der
produziert,
war ja
33.
Nach Metropolis, oder wie war das? Vor Metropolis war der auf jeden Fall auch eben eine ganze Zeit in den USA. Oder da kam ja die Inspiration her, auch irgendwie mit den bisschen Hochhäusern und so.
Ja, dann war der da kurz und ist zurückgekommen, aber nach 33 hat er eine ganze Weile der ist erst wieder zurückgekommen und seine erste deutsche Produktion, die hatten wir hier, der Tiger von Eschnapur. Das war ja wieder seine.
In den 50ern dann, ne?
Irgendwann in den 50ern, das war wieder sein erster Film, der irgendwie nach diesem Exil entstanden ist.
Okay. Ja, ja eben, der war eine ganze Weile weg, aber ich kriegte ja die Timeline nicht zusammen. Okay.
Nee, dass er davor. Also
nein, aber deswegen, es kann natürlich sehr offensichtlich an die Nazis gerichtet sein.
Nur also es ist nicht offen ausgesprochen, es geht nicht um die Nazis,
ja,
aber.
Wie auch, wenn er den in Deutschland produziert hat, hätte das ja wahrscheinlich schon während der Dreharbeiten Schwierigkeiten verursacht.
Ja, definitiv, ja. Aber sorgte so auch für genug Schwierigkeiten, dass sie gesagt haben, okay, nee, das machen wir nicht, den ziehen wir zurück. Hm. Also hier der Reichspropagandaminister, Goebbels war das, glaube ich, ja. Oder? Der hat ja dann auch nach Sichtung des Films, der hat zwar nicht sich geäußert, dass das irgendwie faschistenfeindlich ist, sondern der hat natürlich gesagt, dass dieser Film zu kriminellen Handlungen irgendwie aufruft und dass wir ihn deswegen verboten müssen.
Ja, aber
verbieten müssen.
Das meine ich. Die haben halt, also da hat irgendein Rotz gereicht. Die haben nicht wirklich eine Begründung gebraucht, wo du auch nachvollziehen kannst, was da gemeint ist, ja. So, sondern.
Ja, klar, irgendein fadenscheiniger
Argument. Die Farbe passt uns nicht und tschüss. So, ja.
Richtig. Aber es ist interessant, weil fürs Jahr 1933, Alter, das ist ja Nolans Vorbild für den Joker in seiner Batman-Trilogie. Weil es wird halt offen auf diesen Zetteln und allgemein die Aktionen, die hier gemacht werden, es wird halt offen zur Anarchie ausgerufen. Mhm. Ja, weil es geht halt wirklich um Angriffe auf Banken, weißt du, den Kapitalismus zu stoppen, okay. Fabriken irgendwie zu sprengen oder zu bombardieren oder Sprengsätze zu postieren, weißt du. Also es geht richtig um Anarchie und organisiertes Chaos.
Ganz offensichtlich, dass du so eine zentrale Figur hast, die andere inspiriert,
ja.
Zu solchen Taten dann aktiv zu werden.
Richtig.
Ja.
Und das offensichtlich gedanklich, was natürlich hier eine mysteriöse Komponente noch mit reinnimmt, die auch visuell ganz interessant gelöst worden ist.
Ja, klingt voll cool, Alter. Ich hab Bock, den zu sehen.
Der ist gut. Der ist tatsächlich gut. Und du brauchst da nicht, um diesen Zusammenhang zu checken, brauchst jetzt auch nicht die ganzen anderen Filme. Du weißt, okay, Dr. Mabuse ist halt ein mean Motherfucker und das müsste reichen, um dir den anzugucken. Aber der wird schon mal vorgehoben von diesen ganzen Mabuse-Filmen und der ist wirklich gut. Also Fritz Lang weiß echt, wie man Filme inszeniert und das ist interessant. Und der hat natürlich, was bei mir natürlich als Lokalmatador punktet, der hat natürlich über M, eine Stadt sucht einen Mörder, hatte diese Berliner Schnauze. Mhm. Weil der Kommissar und alle anderen, weißt du, die reden natürlich so wie ein Berliner und so redet und so, ja, die Kanonen so, ich bin jetzt kein Sachverständiger für die Kanonen, weißt du, so redet halt der Kommissar. Und das ist halt so ein Dicker, der in seinem Büro halt irgendwie sein Bett hat, wo halt immer schläft und dann geweckt wird von seinem Assistenten, wenn da irgendjemand gerade irgendwie zu Besuch ist.
Mhm.
Und das wird die ganze Zeit ein bisschen Berliner von links und rechts und das ist natürlich gut für mich.
Ja, das ist geil.
Ich verstehe das natürlich gut.
Okay.
Und deswegen kann ich das Testament des Dr. Mabuse durchaus empfehlen. Geht knapp 2 Stunden.
Ach, so lange ist
der. Und es ist ein 33er-Film. Also der Tonfilm ist noch sehr, sehr frisch. Wir sind noch im Urschleim der Filmgeschichte. Du hast halt so diese ganz langsamen Schwarzblenden, wenn ein Bild in das andere geht. Du hast ein 4:3-Bild. Das ist jetzt nicht die beste Qualität. Und auch wenn der restauriert ist, konnten die hier nicht irgendwie wundervoll bringen. Also das ist schon ein bisschen... Also der Zahn der Zeit hat schon ein bisschen an den Film genagt, aber es ist ein gutes Ding. Macht ein paar sehr interessante Spielereien mit Licht und Schatten und mit Kamera und so und mit Bild. Also natürlich nicht so opulent wie Metropolis, aber trotzdem ein gutes Ding von Fritz Lang mal wieder.
Ja, klingt cool.
Muss man ihm lassen.
Ich hab Bock.
Hast du Bock? Schön, habe ich gut verkauft.
Ja.
Ja, dann Punkte zu dem Testament von Dr. Mabuse aus dem Jahr 33. IMDb 7,9. Es gibt keinen Metascore tatsächlich zu diesem Film. Und Letterboxd bei einer glatten 4.
Ich sag 8 Punkte.
Das ist korrekt. Steigt da wieder mal nur 0 rein, der Lump.
Ich glaube, das war einfach.
Ich glaube auch, das war einfach. Und ich bin froh, dass du den nicht raten wolltest, weil ich glaube, der wäre auch der einfache gewesen. Also auch, wenn ich vorher getippt hätte. Die Herausforderung kommt erst noch.
Deswegen, ich habe mir jetzt hier schön eine Nullrunde notiert, aber wir hatten ja gesagt, dass ich den nicht
rate. Ach so, der wird ja nicht geraten. Ja, ist ja Quatsch. Aber es ist gut zu wissen, du hättest ihn richtig geraten. Also das ist dann umso besser. Ein psychologischer Vorteil für mich.
Na toll. Okay, gut. Aber jetzt muss ich das mal hier nicht, dass das nachher mit reinzählt. So.
Da können wir jetzt einen gemeinsamen Film machen.
Ja.
Ja, machen wir das. Weil wir das jetzt lang genug aufgeschoben haben, weil die das gerne irgendwie... die Last von seinen Schultern irgendwie runter haben will, sollen wir dann den Punkteraten-Auftragsfilm machen.
Unbedingt. Ich möchte schuldenfrei sein.
Okay, du möchtest schuldenfrei sein, dann kannst du den Rest der Episode auf jeden Fall entspannt angehen.
Mhm.
Dann machen wir Jolene.
Und der kam von Udo, ja?
Der kam von Udo, ja.
Okay.
Schönen Gruß an den Herrn.
Mhm.
Und dann bringen wir mal den Film.
Ja, ich fange mal an. Und habe mir für dich 6 Punkte aufgeschrieben.
Okay.
Weil ich mir irgendwie vorstellen kann, dass du hier und da was auszusetzen hast.
Mhm. Ich sage 6,5 bei dir.
Mhm.
Steigen wir mal so ein. Hast du jemals von diesem Film mal was gehört?
Nee.
Mir geht's genauso. Was... erstaunlich ist, wie gut der besetzt ist und in einigen Rollen.
Zumal, also gerade die Hauptdarstellerin mögen wir beide sehr.
Ja.
Und dass wir von ihrem Debüt noch nie was gehört haben, ist auf jeden Fall überraschend.
Das ist krass. Und es ist schon immer wieder witzig, weil ich war komplett auf dem Holzweg.
Also Filmdebüt, ne? Die hat davor sehr viel Fernsehen gemacht.
Mhm. Weil ich recherchiere manchmal nicht zu den Filmen, die wir irgendwie paar Auftragsfilme irgendwie die reinflattern und so. Und irgendwie die Mischung, dass ich weiß, dass Udo ein Country-Fan ist und dass Jolene einer der bekanntesten Country-Songs aller Zeiten ist von Dolly Parton, hat mich dazu geführt, dass ich dachte, okay, das ist hier ein Biopic von einer Country-Sängerin.
Ich dachte auch sowas in die Richtung. Vor allem das
irgendwas
Cover.
So.
Das Cover lässt auch irgendwas in die Richtung vermuten.
Total, oder? Und dann war es aber ganz was anderes und dann geht es gar nicht
um Country-Sängerin.
Aber
es, also
Musik, also es ist nicht das, was ich
halt eben. Musik spielt halt keine übergeordnete Rolle.
Richtig. Und habe mir da ein komplett falsches Bild im Vorfeld gemacht und war dann. Musste mich dann selber neu justieren, als ich mit dem Film angefangen habe.
Ja, und der Regisseur Dan Ireland ist halt auch jemand, von dem habe ich original noch nichts gesehen. Also gut, es hatte nur 11 Credits, aber The Whole Wide World, so rum, von dem habe ich zumindest schon mal was gehört oder halt auch wieder so, ich wusste, dass es den gibt. Aber ich glaube, ich habe nichts gesehen von dem Regisseur sonst.
Okay.
Kannst du da irgendwas?
Nee, geht mir genauso. Okay. Bei mir war da alles, da war nichts geschwärzt bei Letterboxd in seiner Filmografie.
Hm.
Ich kannte da gar nichts von.
Ja, Drehbuch von Dennis Yares, basierend auf einer Geschichte oder ich glaube einem Artikel war das, namens Jolene Alive von E.L. Doctorow.
Mhm.
Ja, zusätzliche Dialoge von Michael Gillio und das ist eben das der Debüt-Kinofilm von Jessica Chastain, die zum Dreh halt 30 Jahre alt war und zu Beginn des Films eine 15-Jährige spielt.
Schon eine späte Karriere. Im Gegensatz zu manchen anderen. Naja, es gibt doch.
Also weil sie jetzt noch nicht als Teenagerin zum Einsatz
gekommen ist. Ja, es gibt doch so Teenager, die mit irgendwie Kirsten Dunst, die mit 6 Jahren bei Interview mit einem Vampir spielt.
Ja, klar. Nö, die hat halt relativ klassisch irgendwie nach der Schauspielschule mit eben kleineren Rollen angefangen, in ihren 20ern dann Fernsehen gemacht und ja, also zum Film kam sie tatsächlich verhältnismäßig spät, jetzt vor allem mal so gemessen an ihrer Optik und vor allem ihrem Talent, ey. Also ich meine, die ist ja wirklich auffällig gut und das ist hier schon auch eine sehr fordernde Rolle.
Die ist natural, ja.
Das weiß ich nicht, vielleicht ist sie auch einfach fleißig.
Oder so, aber sie wirkt auf jeden Fall immer auch sehr authentisch und
das auf jeden Fall, ja.
Ja, und sie war 30 zu dem Dreh und spielt eine Zeitspanne, die früher stattfindet.
Ja.
Selbst am Ende des Films, wo ein paar Jahre vergangen sind, ist sie immer noch nicht 30.
Nee, eben, der Film umfasst 10 Jahre und es geht mit 15 los. Das ist schon irgendwie krass, ja.
Aber es passt.
Es funktioniert erstaunlicherweise, ja. Also es ist absurd, aber die funktioniert auch wirklich kurzzeitig als 15-Jährige.
Mhm.
Zumal ja schon auch dann als 15-Jährige Thema ist, dass sie nicht unbedingt älter wirkt, aber halt irgendwie trotzdem schon Männer ihre weiblichen Reize wahrnehmen. Und das hat natürlich schon auch viel mit der Inszenierung zu tun, aber jetzt mal so rein, was diese Prämisse angeht, finde ich, funktioniert das. Also, sie spielt Jolene natürlich. Die ist eben 15, ist weise und ist bei einer Pflegefamilie, aus der sie sich dann befreit in einem Sommer. Wir sind im Jahr 98. Und sie kommt da raus, indem sie Mickey heiratet. Das ist so ein 20-jähriger, schüchterner Typ, der in der Firma seines Onkels arbeitet, für den halt irgendwie Benzin durch die Gegend karrt.
Mhm.
Ja, die leben da in South Carolina und eben leider leben die halt auch bei Onkel und Tante. Und obwohl die dann verheiratet sind, bleiben sie da wohnen, weil die halt erstmal Geld sammeln wollen, auftreiben wollen für eine eigene Butze. Und in der Zeit, in der sie dort lebt, als verheiratete Frau, kommt es dann irgendwann zur Liaison mit dem Onkel. Natürlich. Onkel Phil. Muss ich auch irgendwie an Fresh Prince denken, aber Onkel Phil, hier gespielt von Dermot Mulroney. Der findet die halt gleich ziemlich heiß.
Der ist ja immer so ein bisschen so der ältere Lover auch bei New Girl und so.
War ja, doch, genau.
Hat auch eine ähnliche Rolle gehabt, weißt du. So, normalerweise sind gar nicht ihr Alter und ihr Typ, aber geht schon.
Ja, aber ist natürlich ein sehr fragwürdiges Ding, ne? Weil die ist dann gerade 16 geworden und dann macht er sich über sie her und sie findet das aber tatsächlich spannend und begrüßt das auch und nimmt das dankbar an, weil halt ihr eigentlicher Mann da jetzt nicht so der spannendste Typ ist und sie eben mit dem erfahrenen Onkel Phil da auch irgendwie ganz neue Dinge erfährt. Und
ja, vibet halt sexuell.
Die toll finden.
Mehr.
Ja, dann gibt es da eine Affäre, die dann aber relativ schnell auch auffliegt, was dazu führt, dass Jolene die Location wechseln muss und damit auch die Stadt verlässt und woanders landet und so geht es dann im Film über diverse Stationen und auch immer damit verbunden unterschiedliche Männer. Und das sehen wir 10 Jahre lang, also über einen Zeitraum, der 10 Jahre umfasst. Mhm. Ja, der nächste ist dann Rupert Friend, glaube ich schon, ne?
Gucke,
ja. Dann sollen wir jetzt auflisten, wer da noch kommt. Also ich meine, die Schauspieler hätten wir wahrscheinlich eh erwähnt, ne? Dann ist es auch irgendwie naheliegend, dass die das sind, weil Chaz Palminteri, den kennt man zweifelsohne auch aus anderen Sachen. Und dann haben wir irgendwann noch Michael Vartan, der hier so einen superreichen Typ spielt, der sich dann auch irgendwann für sie interessiert.
Mhm.
Der ist für mich schauspielerisch dann doch sehr nach unten rausgefallen. Fand ich nicht so doll.
Ja, kann ich verstehen. Ist auch nicht so der Riesenschauspieler, den kennen wir aus Alias und so.
Ja, eben.
Aus so einen Serien, aber...
Nein, also nicht, weil das ist jetzt für mich kein Indiz dafür, dass er nicht gut ist, aber der ist schon, ich fand den auffällig schlecht im Vergleich zum Rest und naja, aber ich hatte sowieso auch eine Menge andere Probleme mit dem Film.
Mhm.
Erzähl mal, wie hast du das gefunden?
Ganz gut.
Mhm.
Also dadurch, dass er so episodisch gestaltet ist und dass Jessica Chastain mag und die sich hier wirklich sehr natürlich durch den Film spielt, bin ich hier gerne gefolgt auf diesem Weg und diese ganze Liebesgeschichte, obwohl du Red Flag an jeder Ecke siehst, obwohl der dramaturgisch und handlungstechnisch und vom Aufbau jetzt filmisch nichts Besonderes macht, wie ich finde, war der dann doch so kurzweilig, dass ich gesagt habe, dass ich hier ganz, ganz gut durchgekommen bin. Ich finde, sie spielt das gut und du hast halt gute Leute in Nebenrollen, Francis Fischer, Denise Richard taucht noch auf, Theresa Russell spielt die Frau am Anfang von Dermot Mulroney, von den Leuten, die wir jetzt noch nicht genannt haben. Also immer wieder Gesichter, die man irgendwie schon kennt. Und der ist ganz sympathisch. Dazu muss man sagen, dass diese Country-Assoziation zu Jolene, zu dem Song, war jetzt gar nicht so weit hergeholt, weil es war tatsächlich die Inspiration von den Machern und von dem Autoren und Regisseur.
Nee, das war die Inspiration zu dieser Geschichte von E.L. Doctorow.
Ne? Zu dieser Ursprungsgeschichte, die dann zu dem Buch geführt hat, genau. Und man hat jetzt einfach mal irgendwie so einem Namen aus einem Song hat man dann so eine Hintergrundgeschichte, so eine Origin-Geschichte gewidmet. Und das fand ich ganz nett. Wenn auch jetzt nicht grandios.
Mhm.
Udo hat diesen Film, glaube ich, selbst nicht gesehen. Also er hat ihn nicht gelockt, sondern hat ihn nur auf der Watchliste. Insofern, glaube ich, hat er uns vorgeschickt in dem Fall. Deswegen erzähl mal du, was
dann würde
du
ich ihn gern warnen vor diesem Film.
Okay.
Weil ich fand das ganz tragisch und nicht in einem positiven Sinne. Also jetzt schauspielerisch oder so, sondern Jessica Chastain ist hier schon wahnsinnig gut. Die spielt das auf jeden Fall toll.
Mhm.
Das Problem ist für mich das Drehbuch und die Inszenierung. Und da merkt man einfach, dass hier nur Männer zugange waren. Selten habe ich einen Film gesehen, bei dem so offensichtlich ist, dass das ein Mann erzählt hat. Und halt wirklich auf die ungeilste Art.
Mhm.
Es ist so widerlich, wie hier zum einen mit Male Gaze und zum anderen auch was das Narrativ angeht, mit einer Hoffnungslosigkeit agiert wird, die du wirklich nur mit Frau, mit Figuren machen kannst, die eine Frau sind. Das ist so asozial, Alter, weil das ist eine Abwärtsspirale oder wobei es ist eigentlich immer wieder nächster Typ, nächstes Drama, nächster Typ, gleiches Drama und so weiter. Also nicht nur, dass die Figur und sie holt da schauspielerisch, versucht echt noch da so ein bisschen gegen anzukämpfen, ne, weil sie schon beim zweiten zumindest kurz so ein Zögern spielt, wo wir merken, das ist im Drehbuch so nicht drin, aber es ist, sie versucht dann zumindest das kohärent zu machen und das der Figur mitzugeben, dass die schon was erlebt hat in die Richtung und vielleicht was daraus gelernt hat. So, das Drehbuch macht leider null mit und sie stürzt sich in die nächste Misere und danach kommt der nächste Typ, der irgendwie einen kleinen Hoffnungsschimmer vermittelt und dann geht die gleiche so. Der Einzige, der da raussticht, ist halt Chaz Palminteris Figur.
Mhm.
Und ansonsten gerät die ein Arschloch nach dem nächsten und lernt gefühlt halt nichts dazu oder zumindest verbietet ihr das Drehbuch, was dazu zu lernen. Und da zumindest solche Konsequenzen draus zu ziehen, dass sie abgesichert ist in irgendeiner Form. Weißt du, also allein schon sich in die nächste Ehe zu stürzen, ist halt so, Digga, da machst du einen fucking Ehevertrag oder sonst was. Aber das ist halt so, die Figur lernt einfach wirklich nichts dazu.
Ja.
Und sie versucht da spielerisch ein bisschen was zu reißen, aber dann kommt halt dazu, wie es eben inszeniert ist. Und da komme ich nicht drum rum, dass sich das so anfühlt, als hätte Dan Ireland das in irgendeiner Form geil gefunden, hier permanent die Frau beim Leiden zu zeigen und zwar halt auch auf echt unschöne Arten und nicht so, dass es dann irgendwie fürs Narrativ auch was zuträgt, sondern ich gucke hier 2 Stunden lang einer Figur dabei zu, wie sie leidet und nichts dazulernt. warum soll ich mir das angucken? Du kriegst vielleicht am Ende so den Hauch von einer Hoffnung vermittelt und die wird dann aber auch im Keim erstickt und abgebrochen, weil dann ist der Film zu Ende. Das, was ich vielleicht eigentlich hätte sehen wollen, dass ihr dann auch mal Dinge gelingen und sie daraus was schöpfen kann. Also das Drehbuch ist für mich eine Vollkatastrophe. Die Inszenierung ist fast noch schlimmer. Die Schauspieler reißen hier ein bisschen was raus, aber für mich ist der Film eine Vollkatastrophe.
Eine Vollkatastrophe?
Ja, Mann. Okay. Big time.
Krass.
Wie gesagt, selten auf so eine ekelhafte Art gezeigt bekommen, dass das ein Mann inszeniert hat.
Okay. Ich habe es jetzt weder auf Mann noch vorbezogen, aber also es ist ja offensichtlich, dass die...
Hätte für dich sein können, dass das eine Frau inszeniert hat?
Naja, es ist für mich, naja, erstens mal sehe ich es anders, also es ist für mich keine Abwärtsspirale, sondern sie vom Charakter und vom Typ in diesem Film ist ja schon geschrieben als eine, die sich auch immer wieder aufrappelt, weißt du, als eine, die auch immer wieder positiv dem Leben entging, auch wenn sie irgendwie einen Schicksalsschlag erlitten hat, versucht sie halt irgendwie nach vorne zu gucken und so. Insofern ist sie jetzt auch nicht so in dieser Opferrolle, wie das jetzt gerade klingt. Und die lässt sich halt treiben und fällt halt öfter mal auch diese Red Flags komplett ein, so, weißt du, du siehst halt, dass der Typ gerade nicht cool ist, mit dem sie anbandelt, aber irgendwie lässt sich dann darauf ein so und sagt so, ja, mit diesem Prinzip Hoffnung. Und es gibt, glaube ich, auch Frauen auf der Welt und auch Männer auf der Welt, die sich mit Männern einlassen oder mit Frauen, wo du halt sagst, okay, die ist wahrscheinlich nicht so gut für mich oder der ist wahrscheinlich nicht so gut für
ja,
mich.
Ja, und wenn du einen Film über solche Leute erzählen möchtest, dann musst du doch da mit einer anderen Message rangehen.
Mhm. Was, also wie andere Message?
Naja, was ist denn hier? Gibt es hier für dich eine Message in dem Film? Oder was will dir der Film erzählen?
Für mich ist das nur die Reise. Für mich ist das, interessanterweise ist das für mich ein Biopic. Zwar nicht von einem Country-Star, aber von einer Teenagerin.
Ja.
In Amerika, der wir halt folgen bei ihren Liebschaften.
Okay, aber was ist es dann? Eine Coming-of-Age-Geschichte oder?
Gewissermaßen könnte man das darunter abheften, ja. Coming-of-Age-Geschichte. Ja, passt.
Ja, dann, okay. Dann ist es aber halt extrem dünn, dass die Figur in Minute 120 am gleichen Ort ist wie in Minute 20.
Hm. Hat natürlich gewissermaßen noch einen Grund, aber ja.
Ja, aber was ist dann der Grund, diese Geschichte zu erzählen? Verstehst du? Und darauf will ich hinaus mit, wenn du schon so ein Leiden erzählen willst, Alter, dann pack da eine Message rein.
Hm.
Schindlers Liste ist auch ein beschissen harter Film, wo viel gelitten wird. Aber da erkennst du, dass der Regisseur uns was erzählen wollte.
Ja, so tief geht er nicht.
Nein, natürlich ist das kein Schindlers Liste, aber es ist halt wirklich so ein Leidensporno.
Hm.
Und das noch mit so einem Male Gaze da drauf, wo ich mir denke, so Leute, geht's noch? Diese erste Einstellung, Alter, wo sie den Boden schrubbt, ja, ja, in einem Outfit, wo ich mir schon denke, so welches Pin-Up-Girl habt ihr euch da als Vorbild genommen?
Hm.
Aber okay, gekauft, notgedrungen. Und dann sehen wir seine POV, wie sie mit dem Arsch wackelnd den Boden schrubbt, really? Und das so lange, dass ich mir denke, soll ich jetzt meine Hose öffnen oder mir ein Bier holen oder was ist hier?
Oder beides.
Was, oder vielleicht gleichzeitig. aber also so fühlt sich das an, weißt du, das, wie die Inszenierung irgendwie von einem Typen, wo ich mir denke, das fand er jetzt geil oder was? Also was soll das?
Ja, sie wird schon sehr sexualisiert in diesem Film, das stimmt.
Und wofür denn?
Mhm.
Also was soll das denn erzählen? Das macht sie entweder als Figur mörderblöd und wie gesagt, Jessica Chastain spielt mit allem dagegen an, was sie hat, ey.
Mhm.
Aber da ist so viel unnötig auch nackte Haut dann und so, weil es tut halt der Figur gar nichts Gutes, so.
Mhm.
Ja, verstehe ich nicht. Aber du, es ist für sie ist natürlich fett gelaufen, ne? Weil ich meine, das war jetzt ihr Feature-Film-Debüt mit 30 Jahren und 4 Jahre später gab es die erste Oscar-Nominierung.
Mhm.
Dass das mit ihrer Karriere gut gelaufen ist, das freut mich sehr, weil der Film, der hätte es eigentlich nicht sein dürfen, ey. Also es ist gut, dass zumindest ihre Karriere da rausgekommen ist. Und,
ja, ja, Riesenschauspielerin, da sind wir uns einig zumindest.
Weil ansonsten, finde ich, sollte der Film nicht existieren. Ey, das ist irgendwie wirklich Rotz.
Okay. So schlimm. Nee, da war ich jetzt nicht. War eher so ein bisschen inszenierungstechnisch oder filmtechnisch. Und klar hast du diese Male Gaze Geschichte noch mit drin, aber ja, ich fand den trotzdem unterm Strich irgendwie ganz, ganz nett.
Mhm. Na, schön.
Dann dürften wir hier wieder eine Punktediskrepanz haben.
Wahrscheinlich.
Ich sehe es kommen.
Ja.
Dann nennen wir die anderen Punkte, oder hast du noch was?
Nee, die können wir auch nennen. Und da gibt es auch ein paar Diskrepanzen, weil auf IMDb ist er dabei 6,4. Metascore wiederum ist bei 31, Letterboxd wieder 2,8, was auch nicht besonders gut ist.
Nee.
Ja, ich bin bei 3 Punkten.
3 von Lee.
Ja.
Von mir eine 7.
Okay.
Sag ich doch, gepflegte 4 Punkte.
Crazy.
Nicht schlecht.
Boah, 7 echt.
Ja, gependelt hat zwischen 6,5 und 7 und mich dann. Weil ich gucke ja auch immer, wie ich durch den Film durchkomme, weißt du? Und das ist für mich immer wichtig. Und weil ich mich schon mal nicht langweile, sondern da irgendwie relativ unterhaltsam dem Geschehen folge. Und ich liebe Jessica Chastain und die steht hier komplett im Zentrum und die spielt gut.
Ey, ich liebe die auch, Alter.
Ja, ja.
Die macht alles auch besser, auf jeden Fall. Und ja, ja, 3 Punkte sind komplett, gehen auf ihr Konto.
Okay.
Aber die kann halt das Drehbuch nicht retten.
Nee.
Und auch der die hat auch so ein
bisschen,
nicht, ey.
Der hat auch so ein bisschen was von so einem Walmart-Movie in vielen Momenten, so was die Inszenierung, die Musik und so angeht, wo ich dachte, ja gut, das ist sehr, sehr soapy gerade, aber drauf geschissen.
Naja.
Ja, der hat mich auf einen versöhnlichen Fuß erwischt wahrscheinlich.
Okay, schön.
Ja, Udo, musst du selbst wissen, ob du hier dich abschrecken lässt oder ihn guckst. Wir sind ja zwischen 3 und 7 sind wir. Das ist unser Spektrum gerade bei dem Film. Viel Spaß.
Ja. Fände ich aber sehr interessant, jetzt wenn er da mal mit einer Meinung ums Eck kommt,
ja,
er das sieht.
Das wäre definitiv mal interessant aus deiner Perspektive, weil ansonsten hat niemand gesehen in meiner Bubble.
Mhm.
Niemand kennt diesen Film, also schon abgefahren, deswegen haben wir hier keine Referenzen. Aber falls jemand mal von euch nachguckt, von denen, die jetzt zuhören, gerne wieder in die Kommentare eure Meinung zu schreiben. Ist ja interessant, gerade bei Filmen, die so spalten.
Ja, ja, total.
Ja. So, dann machen wir noch 2 eigene.
Mhm. Nee. Das
nicht?
Naja, wollten wir nicht noch über The Cell sprechen?
Würdest du jetzt noch einen Auftragsfilm machen? Ich dachte, den machen wir am Ende.
Ach so, ja, das geht jetzt um die Reihenfolge, oder?
Ja, es geht um die Reihenfolge.
Okay.
Weil dann wäre jetzt einer von uns dran. Und da ich ja den ersten gemacht habe, würde ich sagen, mach du doch mal.
Kann ich machen, ja. Ja, und ich hatte mir jetzt eigentlich für heute vorgenommen, weil ich habe dich irgendwie vor 4 Wochen darauf hingewiesen, dass ich mir Highest to Lowest angeguckt habe.
Mhm.
Und dass du den bitte bald gucken sollst, damit wir im Idealfall so drüber sprechen können, dass Leute noch eine Chance hätten, den irgendwie im Kino zu sehen oder sonst was.
Jetzt die Frist abgelaufen.
Und jetzt hast du halt einfach 4 Wochen gewartet, nichts passiert. Jetzt würde ich vorschlagen, es sieht nicht so aus, als hätte ich dir den schmackhaft gemacht und
nicht wirklich
Bock, den möglichst bald zu sehen. Deswegen sah nicht danach aus, als würde das passieren. Und deswegen würde ich anbieten, jetzt über Highest to Lowest zu sprechen.
Die Frist ist abgelaufen, Mensch. Ich habe sie wieder überschreiten lassen. Scheiße.
Naja, also Digga, ein Monat.
Nee, ist ja kein Problem. Ich hab ja zu dir gesagt, du kannst ihn rezensieren, du musst nicht auf mich warten.
Ja, ja.
Und,
ich wollte ja warten, aber eben nach einem Monat denke ich mir so, bevor jetzt...
Wir hatten ja auch ein bisschen Programm, was das...
ich verstehe es vollkommen.
Klingt so vorwurfsvoll, deswegen frage ich. Also,
nö,
ich
aber
von vornherein noch kommuniziert, muss nicht.
Ja, eben. Deswegen würde ich es jetzt machen, so damit wir noch über den Film sprechen, wenn Leute noch eine Chance haben, den im Stream zu sehen und so.
Das ist überhaupt kein Problem, Lee.
Ja. Und wobei eben ist die Frage, ob ihr den sehen wollt, nachdem ich drüber gesprochen habe. Weil das hast du ja im Vorfeld schon mitbekommen, dass der bei mir nicht gerade offene Türen eingerannt hat.
Eben, ja.
Ja.
Das verstärkt die Motivation natürlich nicht.
Ja, eben. Aber der Regisseur ist nun mal ein Herr, von dem wir uns bisher eigentlich schon immer ganz gerne Filme angeguckt haben.
Mhm.
Und deswegen wollte ich natürlich auch sein neuestes Werk sehen. Erst recht unter der Prämisse, dass das ein Remake ist von einem Film, den wir beide sehr feiern.
Das stimmt. Das ist ein Brett.
Ja, und deswegen jetzt aus diesem Jahr Highest to Lowest. Die Adaption von High to Low von Akira Kurosawa.
Yes.
Und deswegen sind hier als Drehbuchautoren natürlich Kurosawa und sein Team, mit dem er das geschrieben hat, gelistet. Und Evan Hunter, von dem wiederum der Roman stand, den ja Kurosawa schon adaptiert hat. Mhm. Das war ja King's Ransom, hieß das, glaube ich. Dieser Roman, den er für High to Low genommen hat und daraus sein Ding gemacht hat. Und deswegen sind die hier halt auch logischerweise alle gelistet. Ja, und wer hier die Hauptrolle spielt, das hast du natürlich auch schon mitbekommen, weil das ist mittlerweile, glaube ich, die 5. Zusammenarbeit von Denzel Washington und Spike Lee.
Fünfte Mal.
Ja, ging los mit Mo Better Blues.
Mhm.
Dann
Malcolm X.
Malcolm X, genau, He Got Game und dann Inside Man. Und jetzt eben Highest to Lowest. Und witzigerweise wollte Spike Lee diese Adaption schon sehr, sehr früh machen, weil High to Low ist einer seiner Lieblingsfilme. Er findet den genial in jede Richtung. Da sind wir uns ja einig.
Mhm.
Was ich immer wieder witzig finde, ist, dass FilmemacherInnen so einen Lieblingsfilm haben, den sie dann irgendwie früher oder später auch remaken wollen.
Das ist halt eine gute Idee.
Eben. Und das ist ja jetzt leider auch noch nicht das erste Remake von Spike Lee. Das ist auch einer der wenigen Filme, die mir fehlen von ihm, das ist das Oldboy Remake. Ja, weil da traue ich mich beim besten Willen nicht ran. Ey, das ist, oh Mann, Alter.
Ja, lass es.
Du hast ihn gesehen?
Ja, lass es.
Hm, okay. Ja, der Komplettist in mir hat natürlich irgendwie schon Bock, aber das kann nicht funktionieren. Also es ist auf dem Papier schon so eine beschissene Idee.
Vielleicht ist bei mir auch noch dieses Oldboy-Trauma so tief verwurzelt, dass ich deswegen auch keine Lust hatte auf Highest to Lowest, aber weiß man nicht.
Ja, jedenfalls ist das halt ein Film, den er immer schon irgendwie mit sich rumgeschleppt hat und genauso wie halt irgendwie Hitchcock damals, der Mann, der zu viel wusste, adaptiert hat, weil das sein Lieblingsfilm war und Spielberg West Side Story neu gemacht hat, weil das so zu seinen Lieblings- oder einflussreichsten Filmen der Jugend gehört hat und so, ist es jetzt eben nicht selten, dass so FilmemacherInnen dann sagen, hey, ich muss jetzt irgendwie an diesen großen Film ran und da mal meine Version draus machen. Als Hommage, als was auch immer.
Mhm.
So, und jetzt hat halt über Apple hat Spike Lee die Chance bekommen, weil er halt gesagt hat, die haben uns ausreichend Kohle gegeben, um diesen Film zu machen. Und so war A24 dann auch an Bord. Und er natürlich mit seiner 40 Acres and a Mule Produktionsfirma haben die dann diesen Film gemacht. Und der Deal, da ist Apple halt auch wieder so krass, ne? So, ich habe mir so ein Interview durchgelesen, was er gegeben hat mit Vanity Fair, wo es eben darum ging, wie dieser Film zustande kommt, weil er den eben sehr gerne schon sehr viel früher gemacht hätte. Also witzig finde ich, dass die im David Mamet 1990 erstmalig beauftragt haben, ein Remake von High to Low zu machen.
1990 war das? Okay.
High and Low, ich sage jetzt immer Too Low, weil wegen High is Too Low ist. High and Low hieß der. Genau, 1990 sollte David Mamet da schon ein Remake von machen. Und deswegen, logisch, den Film feiert natürlich nicht nur Spike Lee, also das ist jetzt, da ist er nicht alleine mit der Meinung, weil das natürlich ein fetter Film ist. Und er den halt schon sehr früh machen wollte, nie die Möglichkeiten bekommen hat und jetzt eben Apple gesagt hat, hier hast du einen Batzen Geld, mach das mal. Und der Deal ist halt schon wieder so Apple-typisch, Alter, weil A24 eben auch mit aufgesprungen ist, wo ich mich frage, haben die so ein bisschen aufs Prestige geschielt, weil halt klar war, wenn sie mit draufspringen, gibt es einen dreiwöchigen Kino-Release, bis der danach bei Apple halt im Stream landet. Und so ist der Deal dann schlussendlich auch geworden, ne? Also Apple hat die weltweiten Streaming-Rechte und A24 hatte nur für die USA diesen Domestic-Kino-Release.
Okay.
Ja. Und so war's. Aber damit kommt er dann halt, käme er potenziell halt für Preise in Frage, ne? Und ich meine, A24 fährt da ja in den letzten Jahren eine ganz gute Strategie. Ja, und in diesem Interview hat Spike Lee dann eben auch erzählt, dass das halt heutzutage ganz normal ist in der Branche. Du kriegst eben anders Filme nicht mehr realisiert und Apple hat da das Geld hergegeben. Und Denzel Washington war da auch am Start und sagt halt, hey, Zeiten haben sich verändert, die Branche hat sich verändert. Also müssen wir uns mit der Zeit ändern. Und ja, Spike Lee sagt ganz klar, ohne Apple wäre dieser Film nicht entstanden. Jetzt ist die Frage, ob das unter Umständen besser gewesen wäre, wenn er nicht entstanden wäre. Aber es ist, ne, Fluch und Segen. Also Scorsese sagt das ja auch über jetzt seine letzten Filme, ne? Dass halt ohne die Streamer geht es dann irgendwie nicht. Weil die jetzt halt ein Stück weit dominieren. Und ja, rausgekommen ist eben dieser Film. Jetzt ist die Handlung nicht hundertprozentig gleich wie im alten, aber so diese Segmente, in die der unterteilt ist, auch wenn da keine Kapitel gesetzt sind oder so, aber der switcht ja die Tonalitäten und die Genres fast schon, ne? Am Anfang, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, am Anfang hast du dieses Kammerspielartige nur in diesem Zimmer, ne? Wo die diese Beredungen haben mit den Businessleuten und seinem Business und so. Und dann switcht das ja in diese Zugnummer, wo es plötzlich super spannend wird, also fast so ein bisschen Thriller-mäßig, und dann ist er dann am Ende da in dieser ätzenden Gegend, wo es fast so ein bisschen Walking Dead-Charakter bekommt, weil er da durch diese Gassen marschiert. Ne?
Mit den Junkies und so.
Ja, genau. Also diese klaren Wechsel im Genre fast schon, das haben die hier auch versucht, aber es ist also auf jeden Fall sehr weniger deutlich voneinander getrennt und sowieso leider halt auch durch die musikalische Untermalung ist das alles ziemlich eine Suppe. Mhm. Und die Musik ist ganz oben auf der Liste von den Dingen, die diesen Film zerstören. Alter Falter, du hast den ganzen Film über eine musikalische Untermalung, die an einen Kaufhausfahrstuhl erinnert.
What? Okay.
Wirklich, die ganze Zeit so ein Gedudel, wo du denkst, what the fuck, Alter? Und dann kriegt das halt so ein übelst soapy Touch dadurch. Mhm. Und dann kommt erschwerend hinzu, dass das Drehbuch halt auch eine Vollkatastrophe ist. Also die Dialoge sind ganz schlimm, wirklich. Und wenn du dann plötzlich das Gefühl hast, Denzel Washington spielt nicht gut, dann weißt du, irgendwas läuft hier grundlegend schief, Alter, weil das kann nicht sein. Ne? Also ich meine, dass der Typ Schauspiel verstanden hat, das steht außer Frage. Mhm. Und wenn du plötzlich das Gefühl hast, was macht er denn da,
dann
geht irgendwas nicht auf. Ey. Also, naja, und jetzt haben die Handlung natürlich ins Heute übersetzt und Denzel Washington spielt David King. Der ist so ein Titan in der Musikbranche.
Plattenmogul.
Ja, ja. Mhm. Er ist the man with the best ears in the business. Mhm. Das ist so sein Titel.
Hat er mal den Score gehört.
Ja, deswegen finde ich das so paradox, Alter. Und er wird also als der Mogul gehandelt und ist halt da der krasseste, aber sein Zenit ist überschritten. Er ist jetzt schon am Punkt, wo er mit seinem Label langsam auf dem absteigenden Ast ist und es ist auch ein bisschen dann natürlich diese leichte Kritik an die Musikbranche, dass das halt da auch nicht mehr so gut läuft. Mhm. Ähnlich wie in der Filmbranche, wo man halt auch einfach gerade beim Sterben zugucken kann. Und so ist er halt einer, der in der alten Garde einer der Größten war und jetzt schon noch von seinem Image und seinem großen Ruf lebt, aber so die großen Erfolge, die sind ein paar Jahre her. Mhm. Und deswegen braucht er jetzt auch mal wieder eine Musikerin oder einen Musiker, der halt so einschlägt, dass sein Label auch mal wieder irgendwie an den Ort kommt, wo es früher halt war.
Ja.
So, jetzt hat er einen Sohn, also er ist verheiratet, hat eine übertrieben geile Butze da in Manhattan und ey, Quatsch, wir sind natürlich in Brooklyn, also aber wir gucken direkt auf Manhattan, ne? Also er ist direkt am Wasser, ist wirklich eine krasse Location, Alter. Und neben ihm die Brooklyn Bridge und er guckt halt so rüber auf Manhattan. Und in diesem Penthouse oben, was natürlich auch verglast ist rundherum und so, sehen wir dann eben die große lange Anfangspassage und wir sehen, er hat eine deutlich jüngere Frau, einen Sohn. Und dieser Sohn hat einen besten Freund, der wiederum ist der Sohn von der rechten Hand von David. Dieser Herr, irgendwie ein Jugendfreund schon gewesen, war halt immer so da als sein Hiwi und Fixer und weicht ihm nicht von der Seite und der wird gespielt von Jeffrey Wright. So, und jetzt sind also die beiden Söhne befreundet und gehen zusammen in die Schule und eben da auch ins Basketballtraining und jetzt wird eines Tages wird einer der Jungs entführt. Durch eine Verwechslung haben die jetzt aber, die wollten natürlich den Sohn von David King entführen, um da Lösegeld zu erpressen, weil die wussten, hey, die haben Arsch voll Geld, ne? Haben jetzt aber den Sohn von seinem Freund. Also die haben den Freund entführt, den Sohn von Paul. Und jetzt steht halt David vor dem moralischen Dilemma. Ich könnte sagen, nö, ihr kriegt von mir nichts und gefährde so das Leben vom Sohn meines besten Freundes. Oder ich zahle die Kohle und bin damit aber halt alles los, was ich besitze. Hm. Ja. Und um dieses Dilemma geht's. Und wie gesagt, das Ganze ist untermalt von Musik, die Howard Drossing komponiert hat. Ich habe mal nachgeguckt, so der hat schon große Credits, da aber tatsächlich eher als Orchestrator, was ich jetzt damit nicht runterspielen möchte. Aber als Composer ist er halt, hat er wirklich sehr wenige Credits und wenn dann nur sehr kleine Sachen. Und ich weiß nicht, wie Spike Lee auf den gekommen ist, weil es schon auch auffällig ist, dass der hat halt sonst seit 2014 immer mit dem gleichen gearbeitet. Hier war es ein anderer. In meinen Augen eine katastrophale Entscheidung, aber ich meine, Spike Lee hat zu der Musik ja gesagt, ne? Aber es ist halt wirklich, du hast das Gefühl, du bist auf dem Hallmark-Channel. Es ist halt wirklich so ein seichtes Gedudel.
Okay.
Und dann ist das, kriegt das dadurch mit diesen langen Dialogen und dieser ständigen musikalischen Untermalung, die so seicht ist, so ein soapy Touch, dass du im Strahl kotzt, wirklich. Es ist so ekelhaft, das kannst du dir nicht angucken.
Dabei hast du ja, glaube ich, auch gesagt, korrekterweise, dass ja eigentlich eine mega Vorlage ist, dass er so ein Plattenmogul ist, weißt du, und da kannst du den Soundtrack und den Score ja richtig geil irgendwie aufziehen.
Zumal er dann auch erzählt, hey, damals der und der Rapper und die Soul-Einflüsse und so, und ich denke mir, ja, wo ist denn die Musik dazu?
Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass ein Hip-Hop-Soundtrack oder so, dass er sowas im Score ist.
Nee.
Aber weit gefehlt, okay.
Also ich habe gesehen in der Vita von Howard Drossin, dass der bei dieser Serienadaption zu Do the Right Thing, dass der da schon auch mit involviert war. Vielleicht kam darüber die Konnecke. Keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich die sehr viel jüngere Frau erwähnt. Die wird von Ilfanesh Hadera gespielt. Die kennst du vor allen Dingen aus Billions. Und dann ist die scheinbar auch für Remakes gebucht, weil die war schon in Oldboy auch dabei.
Mhm.
Bei Baywatch war sie dabei. Und jetzt bei Highest to Lowest, also wenn es große Remakes gibt, dann ist sie am Start. Die ist stolze 31 Jahre jünger als Denzel. Sieht man. Es ist auf jeden Fall wieder ein wilder Altersunterschied, aber gut, ne? Drauf geschissen. Dann haben wir den Sohn, der wird von Aubrey Joseph gespielt. Den kenne ich als eine der beiden Hauptrollen von Cloak & Dagger, dieser Marvel-Serie. Und was ganz witzig ist, dass der Sohn von Jeffrey Wrights Figur tatsächlich auch von Jeffrey Wrights Sohn gespielt wird. Also Elijah Wright spielt hier den Sohn.
Okay.
Und dann tauchen natürlich auch noch ein paar Rapper und andere bekannte Figuren auf. Also Ice Spice, ich weiß nicht, ob du die kennst, ist eine Rapperin, ja, die hier ihr Filmdebüt gibt. Rick Fox, der schon bei He Got Game auch dabei war. Mhm. Also irgendwie auch scheinbar befreundet mit Herrn Lee. Und dann eine recht wichtige Rolle spielt hier A$AP Rocky.
Den kenne ich auch.
Ja, gehe ich von aus.
Falls du fragen wolltest.
Ja, und da gibt es eine Sequenz, die ganz cool ist. Zwar auch völlig sinnfrei, aber die ist zumindest für Hip-Hop-Fans ganz cool, weil da sind wir in einem Studio und A$AP Rocky ist in der Booth und Denzel ist am Mischpult, also auf der Produzentenseite hinterm Glas, ne? Und dann sprechen die miteinander und das mündet in so einem Rap-Battle. Was ganz cool ist, wo auch ich in der PR damals mitbekommen habe, dass die daraus auch was gemacht haben, weil die dann immer zusammen Interviews gegeben haben und dann so ein bisschen es drum ging, wie krass Denzel, also wie so sein Hip-Hop-Wissen ist und dass der halt auch echt aktuelle Musik voll auf dem Schirm hat und da ziemlich tief drin ist, auch in den Lyrics und so. Und angeblich war auch ein großer Teil dieser Szene nicht gescriptet. Und es ist halt wirklich eine Art Rap-Battle, ne? Also ich meine, Denzel zitiert dann halt Biggie und Tupac und Co. Und das ist eine ganz coole Sequenz, auch wenn sie völlig sinnfrei ist, weil die sich halt durch die Scheibe unterhalten, ne? Also A$AP Rocky ist davor in der Booth und hat die Kopfhörer auf, setzt sie dann irgendwann ab und dann sprechen die und Denzel drückt aber die ganze Zeit trotzdem auf seinen Knopf, um mit ihm zu sprechen. A$AP Rocky dürfte ihn gar nicht hören in der Zwischenzeit, wenn er die Kopfhörer nicht auf hat, aber es drauf geschissen. So ist dann halt die Sequenz. Die ist ganz cool, weil sie eine Dynamik hat, die du sonst so in der Form davor im Film nicht hattest. Aber Digga, also das Ding als Adaption von High and Low zu verkaufen, das ist so hart, ey. Also weil da wirklich vielleicht, wenn du das runterbrichst im Gerüst, so die eine oder andere Parallele da ist. Aber so Look und Feel von dem Film,
das klingt so, als wäre dann mal ein weiter Unterschied. Ja.
Voll. Und natürlich will der da sein eigenes Ding draus machen. Aber das fühlt sich noch nicht mal nach einem Spike Lee-Film an, Alter. Also ja, Paul Schrader sieht das sehr anders. Ich habe mir eine Rezension von ihm, die er auf Letterboxd geschrieben hat, durchgelesen. Und der ist voll am Start. Der sagt, das ist ein Spike Lee-Joint vom Allerfeinsten.
Okay.
Sorry, Paul, ich sehe das anders. Weil ich finde, gerade für Spike Lee-Fans ist es dünn. Also weil ich sonst schon auch immer finde, auch wenn er wirklich viele Filme hat, wo man definitiv das ein oder andere Ding aussetzen kann, in der Regel hat es schauspielerisch immer gut funktioniert. Fand es immer hatte immer irgendwie was sehr, wenn nicht echt, zumindest sehr Gutes, schauspielerisch. Aber hier, das ist wirklich hart, stellenweise. Also ich weiß nicht, wann ich Denzel Washington das letzte Mal so wenig mochte in einem Film. Und nicht nur, weil die Figur scheiße ist und sich blöd verhält, sondern auch, weil wie er das spielt. Ey.
Krass.
Aber ich bin sonst
glaubst
echt
du, dass
Fan,
es sein Schauspiel also, war oder glaubst du, dass es jetzt schon im
nee, das
Zuge
ist die
der Inszenierung und so?
Das ist da voll die Inszenierung okay. Und das Drehbuch, Alter. Echt diese Dialoge, ey. Und dann diese Musik da drunter. Und dann hast du wirklich so schnulzige Momente, wo du denkst, das kann doch nicht dein Ernst sein, Alter. Wo sind wir denn hier? Also wirklich, ich war auf jeden Fall also hart enttäuscht und hatte im Vorfeld, ich meine, der Witz ist ja, du hattest ja noch deine Bedenken, als du meintest, ne, so als rauskam irgendwie, der macht ein Remake von dem Film und ich habe dann ja den Trailer gesehen und war hooked und dachte ja. So, okay, krass, Alter, das könnte geil werden.
Ja.
Weil da halt so ein paar
Spike
Bilder,
Lee, Denzel Washington, Alter, das könnte klappen.
Weil du hast dann schon, wenn er loszieht und dann hast du natürlich auch ihn mit Sonnenbrille so ein bisschen da im Halbdunkel unterwegs und so, da sind dann wieder schon ein paar Shots dabei, da erkennst du auch den Spike Lee, weil du hast dann zum Beispiel auch eine Sequenz, da marschiert er dann durch Brooklyn und dann hast du da so ein Fest von Puerto Ricanern und da ist dann Rosie Perez und Co. Spielen sich da selbst und dann ist da halt so ein Straßenfest. Und wie er das eingefangen hat visuell mit der Musik, mit den Leuten und den Emotionen und so weiter, da erkennst du dann voll Spike Lee wieder. Das ist dann auch ganz cool. Aber es fügt sich halt null ein in den Rest. Oder also ich habe hier wirklich grundlegend irgendwas verpasst, aber ich habe den sehr aufmerksam geguckt und war todesgelangweilt, Alter. Und hart enttäuscht.
Oha.
Und deswegen, du hast hier auf der Habenseite halt so ein paar der typischen Spike Lee Bilder. Trotz allem halt Leute, die du kennst und eigentlich magst, aber wirst dann halt am laufenden Band enttäuscht und dann kommt hier und da mal wieder ein Shot oder eine kleine Sequenz, wo du denkst, ah, okay, ganz cool. Aber so das Gesamtding? Ciao, Alter. Hm. Wirklich.
Eieiei.
Also ich weiß nicht, ob das unter Umständen der schlechteste Spike Lee-Film ist, den ich jemals gesehen habe.
Hm. Gut, jetzt könnte man sagen, zum Glück hast du Oldboy noch nicht gesehen.
Ja.
Weil der war wirklich miserabel.
Mhm.
Aber in deiner Vita könnte sein. So wie es klingt.
Ja. Und mich würde wirklich interessieren, ob du das einen Hauch anders siehst. Also.
In den Film würdest du mich reinquatschen, ja. Dass ich nur unbedingt gucken muss.
Ich hab's dir angeboten, weil es halt spannend gewesen wäre. Jetzt mal angenommen, du würdest hier Paul Schraders Meinung teilen und hier ein Meisterwerk drin sehen.
Naja, dann stell dir vor, ich wäre Paul Schrader.
Dann wüsste ich halt wirklich gerne, würde echt gerne, ja, so Paule, erklär mir mal, was ist das hier?
Leider machst du mit ihm den Podcast nicht. Deswegen musst du ihm eine E-Mail schreiben.
Naja. Naja, der scheint ja viel Zeit zu haben, wenn man sieht, was der so auf Letterboxd schreibt. Also
du bist eigentlich Fan von seinen Sachen, oder?
Die ja, ja, weil es halt immer, also, weil der schon auch ein bisschen provoziert natürlich mit der Art, wie er schreibt. Und es fühlt sich immer an, als hätte er das total verschallert, nachdem er gerade den Film ausgemacht hat, irgendwie mal noch kurz ins Handy getippt. Das hat halt schon was sehr, es hat so was herrlich Unüberlegtes.
Okay.
Und dadurch wirkt es irgendwie eine Spur echt.
Hm?
Ja.
Ich folge ihm nicht, keine Ahnung. Aber klingt spannend.
Ne, das ist witzig. Ja, Highest to Lowest. Geht 2 Stunden und 13 Minuten, was der Kiste auch nicht hilft.
Dann doch eher Lowest.
Ist rated R, ja. Und ist, weißt du, wenn du ein Remake guckst, und du bei jeder dritten Szene das Bedürfnis hast oder voll Bock bekommst, das Original zu sehen, dann weißt du, irgendwas läuft hier schief. Also das war wirklich so. Die ganze Zeit dachte ich, oh Mann, stimmt, ey, im Alten, da gab es diese Zugpassage und das war so krass, Alter.
Ja, das war ein krasser Meilenstein von Kurosawa.
Ja.
Ist denn schauspielerisch jetzt mal, du hast ja gesagt, dass Washington auch nicht punktet. Ist da irgendjemand im Cast, wo du sagen würdest, gut Job gemacht?
Nee, selbst bei Jeffrey Wright war ich durch die Dialoge irgendwann so, Alter,
nicht mal bei
was
ihm, dass
zur Hölle macht
hat.
Er denn da? Also es ist wirklich krass, Alter. Hm. Das ist halt, da siehst ja, du mal wieder, was, wie Film ja. funktioniert, ey. Weil eben hättest du wahrscheinlich da die Musik ausgemacht und irgendwie einen anderen Look oder so, hättest die beiden einfach so auf eine Bühne gestellt, wäre wahrscheinlich alles fein gewesen.
Hm.
Wobei eben, die Dialoge sind auch nicht geil, aber es ist halt, da, also da kommen so viele Faktoren obendrauf, die das noch schlimmer machen.
Alter, Alter.
Und ich meine, an sich, ne, du hast zwei Typen, die sich, die seit 30 Jahren befreundet sind oder 40. Hm. Noch länger, keine Ahnung. Hier, Jeffrey Wright und Denzel. Beide haben Söhne und dann wird von dem einen der Sohn entführt und der andere hat die Möglichkeit, den zu retten. Hm. Hat aber dann das Dilemma, dass in dem Moment, wo er ihn rettet, ist er ganz unten so.
Ja.
Das ist an sich eine geile Prämisse. Das hat auch, ne, also da ist Fleisch dran, da kannst du schauspielerisch auf jeden Fall eine Menge rausholen, so dieses moralische Dilemma, das könnte man ausschlachten. Erst recht mit zwei so Schwergewichten, ey, schauspielerisch.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann kommt sowas bei raus. Es ist wirklich, das hat mich stellenweise wütend gemacht, was das für eine Frechheit ist.
Mhm.
Ja, also ist für mich unbegreiflich, wer zu dieser Musik ja gesagt hat, weil die ist mal mindestens 50% von der Katastrophe geht auf die Mucke. Mindestens.
Oha.
Und dann kommt ein bisschen, dann kommt eine Menge Dialog und dann kommt vielleicht noch ein bisschen Bildgestaltung. Aber eben, die kippt ja auch oft in eine sehr positive Richtung. Aber, Alter, wirklich borderline wütend gewesen bei dem Film.
Oh man.
Ja, Highs to Lows. So, jetzt Punkte. Hm. Und die sind wild. Auf IMDb eine 5,6. Der Metascore ist bei 73. Und Letterboxd wiederum bei 2,9.
Okay, 73 ist grundsätzlich gut.
Ja, eben. Ja, ja, da sind auch, also ich habe mir das angeguckt, ne? Da sind Medien-Outlets dabei, die vergeben eine 90.
Alter.
Knallhart. Die sind dabei, Paul Schrader.
Ja, ich glaube, du bist da weit drunter, wenn du mich fragst.
Ich bin da eher bei Ridley Scott, der ja vor ein paar Tagen im Interview gesagt hat, es kommt nur noch Scheiße raus.
Hm.
Und er so, hey, sorry, klar haben wir hier hin und wieder auch aktuelle Filme, wo wir sagen, ey, war ganz gut oder war sogar sehr gut. Aber ich bin da bei ihm. Millionen von Filmen kommen raus und das, was wirklich, wirklich gut ist, sodass wir uns da auch in ein paar Jahren noch dran erinnern, das musst du suchen, ey.
Mhm. Ja, kannst an deiner Hand abzählen im Laufe des Jahres, stimmt schon.
Ja, und dann guckt er halt lieber seine alten Filme und ich meine, wir laufen ja auch besser damit, fahren ja auch besser damit, wenn wir haben immer wieder ältere Filme. Eben jetzt, siehe sowas wie High and Low, Alter. Mann, bin ich froh, dass wir diesen Podcast gemacht haben und ich diesen Film dadurch geguckt habe.
Zum Glück wüten wir in der kompletten Filmgeschichte, was unser Podcast angeht. Das,
ja, aber das ist wirklich ein Vorteil. Ja. Digga, wenn wir einen Podcast machen würden, wo wir nur aktuelle Sachen besprechen, ich würde das nicht machen.
Da wäre zu viel Scheiße dabei,
ja. Ja, ja, klar.
Ja, da hättest du keinen Bock mehr. Das stimmt. Kann ich verstehen.
Ja. Gut. Und ich meine, also klar könnte man so auf dem Reißbrett vielleicht sich mal überlegen, ja, das wäre geil, wenn Nolan irgendwie den und den Film remaken würde.
Mhm.
Aber eigentlich ist es doch, das ist immer so, wie wenn ich irgendwie gesehen habe, Premiere macht einen Remix von irgendeinem Ding, was eh schon geil ist.
Mhm.
Denke ich mir so, warum? Also es kann eigentlich nur schlechter werden. Was ist die Idee, ey?
Ja,
wieso macht man einen Remix oder einen Remake von irgendwas, was schon perfekt ist?
Mhm. Kann ich verstehen, diese Ansicht. So, jetzt denke ich über das Punkteraten nach.
Ja, du darfst raten.
Und ich weiß nicht, wie viele Punkte jetzt so ein paar Shots und ein paar Szenen irgendwie...
Ja, ich habe es dir vorhin aufgezählt, was so auf der positiven Seite steht.
2,5.
Yay, das ist richtig, Alter. Sehr gut.
Okay.
Ah, siehste?
Stark geschwankt tatsächlich. Hätte nur eine 2 zugetraut.
Ja gut, aber ey, ich bin sehr froh, dass du da in der Region und jetzt sogar eine Punktlandung siehst, das spricht ein bisschen für das.
Ja, es kam ein bisschen rüber, dass du wahrscheinlich kopfschüttelnd hier, je weiter der Film fortgeschritten ist, dem
das
Geschehen gefolgt
hast, ne?
Und gedacht, Alter, das kann doch nicht sein, dass also, ich hier Denzel Washington und Spike Lee zugucke.
Ja, Spike Lee taucht selber zum Glück
auf. Nee, aber jetzt so von wegen so, ja, in dem Spike Lee Film, weißt du so, also ey, da wartet man ja schon ein bisschen.
Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Hart ist auch die Art Direction, ne? Oder so Ausstattung.
Mhm.
Weil die Butze ist, wie gesagt, super geräumig, Penthouse, Glasfronten und so, ist schon einfach Porno alles.
Mhm.
Aber dann ist es natürlich auch wenig subtil eingerichtet. Heißt, du kannst dich doch an die Kampagne von Obama erinnern, ich habe jetzt den Künstler vergessen, aber das ist ein Ding geworden, was sie dann immer wieder aufgenommen haben, auch mit anderen Persönlichkeiten und so, und was irgendwie voll das popkulturelle Ding geworden ist, diese Poster mit dieser rot-blau Silhouetten-ähnlichen Optik. ne, seine Yes We Can Plakate, kann sich daran erinnern, eben so. Und in dem Stil haben die ein Bild, ein Riesenbild, neben auch ein paar Basquiat und anderen schwarzen Künstlern, die da hängen, hängt dann eben auch ein Riesenbild in der Optik von Kamala Harris. Mhm. Und du hast halt an allen Stellen hier und da hast du halt so ein paar Botschaften, die natürlich in so eine Black Empowerment Richtung gehen und so eine Sache, was an sich cool ist, aber das ist halt so auf die 12, dass das alles zu forciert wirkt.
Naja, okay.
Also alles, was sie so versuchen, rund um diese Figur David King aufzubauen und was er da so für ein Monster ist, was er erreicht hat und bewegt hat, auch für eben die schwarze Community und so, das Ding kaufst du nicht, ey.
Mensch, dabei ist ein Regisseur, der irgendwie vor gar nicht allzu langer Zeit mies im Oscar-Rennen war mit Black Clansman und Co. Also,
naja.
Dass der dann so einen Film mit so vielen Fehlern inszeniert, schade.
Ja, gut. So viel dazu. Jetzt zu deinem Projekt oder wir machen es so, dass wir erst über den gemeinsamen sprechen. Kannst du ja auch so.
Nö, ich kann gerne mein Projekt machen und dann schließen wir mit dem letzten ab. Dann haben wir noch ein spannendes Finale zum Punkteraten. Weil jetzt, wir haben ja so 20 Lose gezogen aus dem Topf, aber damit haben wir noch nicht angefangen. Die gehen wir erst noch an. Aber ich habe mein offizielles Los für den Monat Oktober. Und das geht an Tintifax. Ist gar nicht so lange her, dass er da reingeworfen hat. Nämlich im April 25 hat er den Film Haus der Sünde in den Lostopf geworfen. L'Apollonite heißt ja französisch. International bei Letterboxd und Co. als House of Tolerance gelistet. Und Regisseur und Drehbuchautor ist Bertrand Bonello. Der Herr hat zuletzt La Bête inszeniert, The Beast, hier mit Lea Seydoux, den ich unbedingt noch sehen will. Den habe ich auf der Watchlist und von ihm ist auch dieser Film. Aus dem Jahr 2011. Und um ehrlich zu sein, wird das eine recht kurze Rezension, weil ich weiß gar nicht, was ich hier so riesengroß erzählen kann. Ich kann den Schauplatz zumindest erwähnen.
Das Fahrrad. Ja. Ich bin erstaunt.
Okay, das war wirklich ein Sample, Alter. Fertig.
Ja, okay.
Also, es heißt, wir haben hier The Dawn of the 90th Century. Das heißt, wir sind auf jeden Fall so kurz vor dem 20. Jahrhundert. Und,
Was?
Ach so, nee, the Dawn of the 90th Century. Das heißt, doch, wir sind kurz vor dem 20. Jahrhundert, stimmt. Also wir sind um 1900 rum.
Eben.
Ist das nicht das 20. Jahrhundert?
Um 1900?
Ja, wir sind 1900 rum. Also es ist doch der Anbruch des 20. Jahrhunderts.
Aber wenn es the Dawn of the 19th Century
wir sind kurz
ist,
davor.
Sind wir doch 1800 irgendwas.
Ja, 1899.
Eben. So.
Und bald ist das 20. Jahrhundert.
Was?
Hast du jetzt einen Denkfehler oder habe ich gerade einen Denkfehler?
Nein, aber the dawn of the 19th century ist doch das 19. Jahrhundert. Wie kommst du jetzt aufs 20.?
Das 19. Jahrhundert, warte mal, jetzt müssen wir das mal abstecken.
Alter.
Was ist denn das 19. Jahrhundert? Von wann bis wann?
Na, von 1800 bis 1899.
Korrekt.
Danke.
Nee. Doch.
Nein, doch. Oh, guess Fidesz wieder, Alter.
Guess Fidesz.
Oh boy, Alter.
Die sagen, glaube ich, The Dawn of the 90th Century. Und der Film spielt 1900.
Aha.
Oder beziehungsweise 1899. Ist ja auch scheißegal, ich wollte mich gar nicht so lange da festhalten. Habe ich schon, aber egal. Und der Schauplatz ist ein Bordell in Paris. Und jetzt folgen wir quasi vielen Einzelschicksalen in diesem Bordell, beziehungsweise der Sexworkerin, wir bekommen deren Ablauf mit, wir sehen die Gefahr dieses Berufsbildes, erst recht um 1900 rum, wo ja noch ein paar andere Sachen erschwerend dazukommen.
Syphilis.
Genau, Syphilis ist eine von diesen Problemen. Wir sehen halt so ein bisschen so den Alltag von denen, so Arztkontrollen, dass sie halt gecheckt werden, ob die irgendwelche Krankheiten sich eingefangen haben und wie die dann so auf den Tisch halt irgendwie sich hinlegen müssen und der Arzt da irgendwie alles durchcheckt. Wir sehen, wie die sich so das Sperma auswaschen von den Freiern und dann fragen sie ja, wie kriege ich das am besten weg, so die neuen.
Ach so, echt?
Und dann sagen die halt irgendwie so, ja, hier musst du diese Creme nutzen und so. Und wir sehen natürlich, warum lacht er sich hier durch die Rezension?
Das ist witzig.
Und wir sehen die Marotten der Freier. Also, es gibt zum Beispiel einen, der hat so einen Fetisch, die müssen halt alle so tun, als wären die so eine Puppe. wenn die mit ihm aufs Zimmer gehen und dann müssen sie sich halt so bewegen wie so eine Puppe halt so, das ist so sein Fetisch. Eine
Parallele zum nächsten Film.
Ein bisschen, ja. Einer legt sich zum Beispiel bäuchlings auch zwischen die Beine der Damen und guckt sich alles sehr genau an, weil er sagt, er muss halt in den Sex gucken und nicht einfach nur Oberfläche irgendwie rauf.
Mhm.
Und du hast es schon erwähnt, Syphilis kursiert, eine bleibt ziemlich schwer auf Opium hängen und der tragischste Moment ist auf jeden Fall, als ein, der sich bisher eher so als sanfter, ruhiger, freier irgendwie gezeigt hat, dann seine Stammdame, bei der er immer irgendwie zu Gast ist, fragt, ob er sie dann fesseln darf und sie sich nichts dabei denkt und sagt, so, ja, kannst du machen. Und dann hören wir einen markerschritternden Schrei aus ihrem Zimmer und sehen halt, dann ist so ein Schnitt und dann sehen wir sie halt gefesselt mit komplett blutigem Gesicht irgendwie in diesem Bett liegen und er hat ja einfach dann aus dem Nix so ohne Ansage ein Glasgow-Smile verpasst.
Okay.
Und sie dann damit auch für immer verunstaltet und sie ist dann so, so ein bisschen der Freak in den darauffolgenden Jahren, die wir dann sehen im Laufe des Films, die dann so in der Küche hilft und so, aber die dann selten irgendwie noch von irgendjemandem aufs Zimmer geholt wird, logischerweise wegen dem Aussehen. Zwei von diesen Namen kannte ich übrigens. Also Céline Sallette kenne ich aus Le Revenet, eine aus dem Hauptcast, die du definitiv, wenn du die aufrufen würdest, wirst du auch, welche das ist. Und Adèle Haenel ist bei diesen Damen dabei. Das ist natürlich die Blonde aus Porträt einer jungen Frau in Flammen.
Hm.
Also diese beiden Damen zumindest sehr namhaft.
Mhm.
Und ansonsten sehr viele schöne Frauen. Es gibt eine grandiose Trauerszene, wo nämlich diese Dame, die an Syphilis erkrankt, dann auch ihr Ende findet. Und dann gibt es so eine Tanzszene, wo die alle so einerseits weinen, andererseits aber feiern zu dem großartigen Song Nights in White Satin. Aber insgesamt ist er dann über 2 Stunden dann auch wieder recht ereignislos. Und natürlich folgen wir so ein bisschen so diesem Einheitsbrei dieser Damen in diesem Bordell. Aber warum jetzt Tintifax den jetzt unbedingt rezensiert haben will oder was diesen Film jetzt so besonders macht, weiß ich nicht, weil du hast so ein paar Filmspielereien, du hast so manche Momente, die so in so einen Splitscreen, so einen Vierer-Splitscreen dann praktisch umspringen, wo du dann so 4 Damen hast bei ihren alltäglichen Ereignissen, die gerade ablaufen und so zur gleichen Zeit halt an einem Bild.
Okay. Klingt eigentlich ganz cool, aber ist kein De Palma offensichtlich.
Nee, ist kein De Palma, weil halt da die Spannung fehlt, im Gegensatz zu De Palma, der sich, wo dann meistens irgendwas abgeht oder wo es dann einen Bodycount gibt und.
Also es geht wirklich nur darum, den Alltag von den Nutten zu zeigen.
Das ist so ein bisschen der Alltag, die Unterhaltung zwischen denen, wenn die mal frei haben und so, dass die mal in den Park gehen und sich da so gegenseitig irgendwie, ja keine Ahnung, die eine hat irgendwie Probleme und wird von der anderen getröstet und dann mal in den Arm genommen und so. Und das geht eigentlich wirklich nur um diesen Ablauf in diesem Bordell um 1900 rum halt, im alten Paris. Und das ist jetzt auch kein Spoiler, wenn ich die Endszene verrate, das ist so ein bisschen wie wie heißt er denn? Zero, warte mal, wie hieß denn der Film mit dem KZ, wo die dieses KZ-Pärchen zeigen, das Nazi-Pärchen zeigen, was neben dem KZ groß wird?
Ach so.
Alter.
Witzig, über den Film habe ich neulich schon mal nachgedacht, wie der heißt, weil ich immer wieder den Titel vergesse von dem.
Gibt's doch gar nicht.
Wow.
Das kann nicht sein, dass uns der nicht einfällt, Alter. Riesenfilm.
Riesenfilm, ja.
Ja, schon auf jeden
Fall. Der war schon gut. Das ist auf jeden Fall auch einer der Filme, wo man sagen kann, der hat was Nachhaltiges.
Ja. Aber nicht der Titel.
Nee, Titel gehört Zone of Interest.
Zone of Interest, Mann. Ja, Alter. Sehr gut, Lee. Ja, siehst du, der Titel ist zumindest nicht nachhaltig.
Fürs Protokoll, ich habe gerade nicht gegoogelt, ne? Ist mir wirklich eingefallen.
Ja. Um das zu beweisen, hat die nämlich die Arme gerade verschränkt. Um zu sehen.
Na, hatte ich doch die letzten 2 Minuten.
Ich google dich. Schau mich an. Meine Hände sind hier.
Du doch hier sitzen, Alter.
Look at my hands. Das war ernsthaft gemeint.
Ja.
Dann du, ja, deswegen. Also du brauchst
keine. Nee, weil manchmal eben schießt mir dann den Kopf so nur. Ja, das ist nett von dir, danke.
Ist aber die letzten doch 2-3 Mal davor gekommen, dass die was
einfällt. Plötzlich was einfällt, ja, ich weiß auch nicht.
Hast ein paar helle Momente gekriegt jetzt.
Trink anderes Wasser, vielleicht ist da was drin.
Vielleicht ist es das, ja. Ja, und wie bei Zone of Interest gibt es hier einen Sprung in die Gegenwart. Das heißt, wir sehen die Damen praktisch im Hier und Jetzt, wie sie im Pariser Straßenstrich an irgendeiner Autobahn stehen und dann auf ihre Freier warten. Also die gleichen Schauspieler.
So nach dem Motto, das Business hat sich nicht verändert.
Gewissermaßen. Also es sah früher zwar alles ein bisschen glamouröser aus mit diesem Landhaus. Es ist auch eine Dame, die das Etablissement führt, die aber selber Probleme hat, weil der Typ, der irgendwie auch die Miete eintreibt und so ein bisschen so der auch so eine Art Zuhälter dann ihr gegenüber, will immer mehr Geld und sie kann das Geld aber nicht, sie sagt so, das rechnet sich gar nicht mehr, wenn du jetzt noch mehr Geld willst und so weiter, dann sind wir pleite. Und sie gibt das aber an die Damen praktisch, delegiert das runter, weil das, was die einnehmen, davon kriegen die auch nur einen ganz kleinen Teil und dadurch natürlich an sie gebunden, weißt du, und dann weiterzumachen, weil sie halt irgendwie viel zu wenig Geld haben, um da irgendwas anderes zu machen oder irgendwie sich da umzusehen oder irgendwie sesshaft zu werden.
Klar.
Mhm. Und dadurch ist das auch so ein ewiger Kreislauf. Und ja, und diese Problemchen werden damals gezeigt, aber es ist natürlich alles natürlich glamouröser als der Straßenstrich von heute, weil du hast irgendwelche Aristokraten, die dann irgendwie ein paar von den Damen dann irgendwie einladen zu irgendeinem Maskenball, weißt du, wo die sich dann irgendwie maskieren müssen und dann...
Also wir verlassen schon auch hin und wieder diese Location.
Ab und zu verlassen wir auch die Location und gehen dann woanders hin, aber primär geht es natürlich auch um die Dynamik zwischen den Freiern und den Mädchen.
Mhm.
Und das Haus der Sünde, also House of Tolerance, habe ich jetzt gesehen und fand ich okay, aber...
Klingt nicht so prall.
Jetzt auch nicht so, muss man jetzt unbedingt gesehen haben. Vielleicht kann man Tintifax seine Meinung hier kundtun, aber... Los abgehakt.
Mhm. Einer von der Sorte.
It was a movie. It's fine.
Ja, it was a movie.
Hm. Also, ja, schade.
Ja, ging so. Aber trotzdem will ich noch Labette gucken, definitiv. Mhm. Den habe ich irgendwie auf meiner Liste seit einiger Zeit. Kommen wir zu den restlichen Punkten. Die sehen ganz gut aus, ehrlich gesagt. IMDb 6,7. Metascore 75, Alter.
Ui.
Letterboxd 3,9. Kann sich auch sehen lassen.
Mhm.
Und jetzt du. Also hat ein Budget von 4 Millionen gehabt, haben nicht viele gesehen, 1,4 Millionen eingespielt.
Ja, klingt auch ein bisschen artsy.
Ist schon sehr artsy.
Ich sag 6.
Das ist richtig.
Yay.
Der ist auch mit 122 Millionen, ist einfach auch zu lang für das, was er erzählt. Und das hätte man auf 90 Minuten, auf jeden Fall 100 Minuten. Hätte man einen strafferen Film, dann wäre das auch nicht so zäh.
Mhm. Schade.
Ja, so viel zu Haus der Sünde.
Okay.
L'Apollonite.
Na gut, dann zu unserem letzten, nicht nur Film für diese Episode, sondern auch jetzt Auftragsfilm.
Jawohl. Ab nächster Episode gibt es dann frisches Zeug.
Mhm. Die neue Ware.
Die neue Ware. Jetzt erstmal der letzte, The Cell, für Timo Weltenschreiner.
Ein Rewatch für uns beide, ne?
Ja, ist ein Rewatch gewesen.
So. Ich gehe mal davon aus, dass ich anfangen muss, wenn ich vorne liege.
Ja, so sind die Regeln.
So sind die Regeln. Der Guess, Alter.
Does nobody play by the rules anymore?
Was sagen sie, was zur Hölle, Alter? Verstehe die Frage.
Frage? Ja, ja, gut. Ich habe mir für dich 7,5 notiert.
Okay.
Weil ich mir schon vorstellen kann, dass du hier das ein oder andere Ding auszusetzen hast. Oder... Ja, mal gucken.
Da würde ich was aussetzen, aber es ist eine 7,5 aber recht versöhnlich, oder?
Ja, aber ich erinnere mich, dass du hast ja mal über The Fall gesprochen, ne?
Mhm.
Von Tasim Singh, den ich immer noch sehen möchte.
Ja, hast du immer noch nicht gesehen.
Nee. Ich glaube auch wirklich, The Cell ist der einzige Film, den ich kenne von dem.
Das ist schon krass, weil man erkennt, also wenn man auch The Fall gesehen hat, siehst du so viel von The Cell da drin. Das ist schon, der hat schon eine Handschrift, also. Und das
offensichtlich,
ist, spricht ja schon mal für einen Regisseur.
Also ich kenne einige seiner Musikvideos, ne, weil er hat ja auch das R.E.M. Losing My Religion Video ist ja von ihm.
Ja, genau.
Das ist ja schon auch optisch echt speziell.
Auf jeden Fall.
Und insofern ist es nicht so, als hätte ich keinen Bock, die anderen Sachen zu gucken, aber halt wie so oft, ne? Ja.
Muss man schaffen.
Muss man hinkommen, ja. So, du musst auch noch einen Tipp
abgeben. Ich glaube, du mochtest den auch damals. Die Frage jetzt, wie gealtet ist und wie der bei einem Rewatch noch funktioniert.
Das ist halt so eine Sache, ne? Wir haben es oft mit Filmen aus das der Zeit... Wenn man dann einen Rewatch macht nach all den Jahren, ey.
Ob das noch so geblieben ist, ja, das ist ja die große Frage. Und kommen wir gleich zu. Aber ich finde, er passt gut ins Muster von Timo Weltenschreiner, weil, wie gesagt,
total
Fantasy-Ecke und so. Aber das ist natürlich hier auch wenn es eine Serienkiller-Geschichte ist, ist es ja trotzdem irgendwie.
Sehr viel Fantasy-Anteil.
Sehr viel Fantasy und eigene Welt, ja. Deswegen sage ich bei dir eine 7.
Mhm.
Ich glaube, eventuell ein, zwei Abstriche gemacht, aber immer noch gut. Aber. Werden wir sehen.
Ja, The Cell aus dem Jahr 2000 von eben Tasim Singh. Mhm. 25 Credits und ein Großteil davon halt wirklich Musikvideos, weil so seine Feature-Filme, die sind zählbar. Und das hier war sein Feature-Film-Debüt.
Ja.
Und du hattest hier eben schon The Fall, Immortals hast du auch schon besprochen.
Mhm.
Und der nächste, den er machen wird, habe ich mal nachgeguckt, der heißt The Journeyman mit Dev Patel. Da ist er in der Pre-Production, also könnte in absehbarer Zeit mal wieder was kommen, weil das ja schon auch auffällig war, dass der nach dem Debüt kam ja dann The Fall und das war, glaube ich, irgendwie 7 oder 8 Jahre später.
Ja, ja, super spät.
Also der lässt sich Zeit.
Dann ist auch erstmal eine ganze Weile nichts passiert.
Ja, spannend finde ich auch, dass das auch von dem Drehbuchautor sein Debüt war, weil Mark Protasevich, der hat 9 Credits und das hier war eben sein erster. Und dann kamen auch noch Filme wie I Am Legend. Thor, also was ich irgendwie abgefahren finde, was das für einen Verlauf genommen hat oder wie unterschiedlich die Sachen auch sind, was so die Tonalität angeht. Weil der ist auch der Creator von einer Apple TV Plus Serie, wo ich gerade nicht sicher bin, ob ich über die schon gesprochen habe, die heißt Sugar.
Nee, hast du glaube ich nicht.
Ach so.
Ach, Immortals ist, ach, Krieg der Götter ist das. Okay, siehst du, ich wusste gar nicht, welcher Film das sein soll. Okay.
Okay.
Gut.
Ja, über Sugar habe ich nicht gesprochen?
Nee,
okay.
Glaube nicht.
Gut. Ja, hat er jedenfalls auch geschrieben, aber eben mit 9 Credits, alles überschaubar.
Voll.
Ja, DOP und Komponist könnten wir auch noch erwähnen. Also DOP müssen wir erwähnen, weil ich habe mir dann tatsächlich auch noch das ganze Making-of-Gedöns angeguckt oder was es da halt so an Zusatzmaterial auf der Scheibe gab. Und da kam eben der DOP in einem kleinen Interview zu Wort, Paul Laufer. Der ist hier für die Bildgestaltung verantwortlich gewesen und na gut, Runaway Train von 85 könnte man kennen, aber der hat jetzt ansonsten nicht die riesen Credits in seiner Vita. Der Komponist hingegen, der hat schon recht große Filme gemacht, der ist nämlich Howard Shore gewesen hier.
Den kennt man.
Den kennt man. Und in der Kinofassung geht das Ganze eine Stunde 47 und ich finde es ja schön, dass jetzt eben auf der Blu-ray da der Director's Cut drauf war. Der ist 2 Minuten länger. Und enthält schon ein paar Szenen, die eben sehr viel expliziter sind. Und das erfährt man auch im Zusatzmaterial auf der Disc. Das ist schon spannend, dass die halt beim Drehen wussten die schon, okay, also die Szenen, die sind dann eher für den europäischen Markt, weil das kriegen wir in den USA eh nicht durch. Und ganz viel von dem, was gedreht wurde, war klar, das können wir nur außerhalb der USA verwenden.
Ja.
Ja, und rausgekommen ist eine Oscar-Nominierung. Für Best Make-up. Die ging an 2 Personen. Eine davon Michelle Burke. Da habe ich mir mal angeguckt, was sie so gemacht hat. Und mit ihren 55 Credits hat die 6 Oscar-Nominierungen zusammenbekommen und 2 gewonnen, weil die halt auch für Coppolas Dracula die Maske gemacht hat, die ja schon auch speziell war. Und Cyrano de Bergerac war ja zumindest mal eine sehr prominente Nase. Aber Austin Powers und so, also die hat schon echt große Filme gemacht. Und der Partner, mit dem sie hier zugange war, genauso. Tragisch nur daran, die ist vor 2 Wochen gestorben.
Vor 2 Wochen erst? Okay.
Na. Und hat in diesem Jahr den Oscar auch nicht gewonnen. Also von den 2, die sie bekommen hat, war das keiner davon. Weil der ging in diesem Jahr an How the Grinch Stole Christmas.
Okay. Der hat ihn gekriegt.
Ja.
Auch eine gute Maske und eine aufwendige vor allen
Dingen. Naja, aber hallo. Ja, aber es ist war für mich das erste Mal, dass ich den Director's Cut gesehen habe und ich habe jetzt eben über das Zusatzmaterial auf der Disc auch ein bisschen was über die optischen Unterschiede der Fassungen erfahren, weil wie gesagt, der DOP, der wird da sehr technisch, also ist trotzdem super interessant, aber da brauche ich jetzt nicht im Detail drüber sprechen, weil das wie gesagt wahnsinnig technisch ist, was er da gemacht hat mit unterschiedlichen Objektiven und warum, weil halt da bei dem einen solche Flares, bei dem anderen solche und Schwarzwerte und. Aber also zusammenfassend kann ich sagen, er hat tatsächlich gesplittet. Also der ist hingegangen und hat für die Außendrehs mit den Linsen gearbeitet, mit den Objektiven gearbeitet und für die Innendrehs mit den anderen, weil die eben da unterschiedliche Vorteile hatten. Trotzdem finde ich, ist ein sehr stimmiger Look rausgekommen. Also ich finde nicht, dass man sieht, dass die mit unterschiedlichem Material gearbeitet haben, sondern das wirkt schon sehr wie aus einem Guss. Aber das Krasse ist, da waren so viele Einzelschritte dabei, Alter, bis das dann diese Fassung geworden ist, die wir jetzt gesehen haben. So krass. Also da erstmal hatten die dann hinterher das Problem, weil er hat da auch eben mit unterschiedlichen Filmen gearbeitet und so und Material und er hatte am Ende ein großes Problem, die Formate auf 1 zu kriegen, weil eben da unterschiedlich, wie gesagt, super technisch, aber es war am Ende ein Geficke, da überhaupt ein Ding draus zu kriegen und das musste dann nochmal abgefilmt werden, weißt du, dass das Originalmaterial nochmal abgefilmt wird, damit du daraus dann eins bekommst, so. Und da mussten halt echt 5 Schritte gemacht werden, bis das überhaupt eine releasefähige Fassung ergab. Und deswegen hat er sich auch freigenommen von seinen eigentlichen Jobs, um bei der Post, bei der digitalen Aufbereitung da dabei zu sein. Und witzig auch, dass der, als dann nämlich das Studio die DVD in Auftrag gegeben hat, hat der selber veranlasst, das in HD zu machen.
Ah, okay. Ne?
Blu-ray gab es da nicht, aber der hat die DVD in HD abgetastet, weil er sagt, HD kommt, wir werden das noch brauchen. Hat dann selber eine Kopie vom Master für sich behalten, weil er wusste, das Studio verbimmelt das Ding, war dann auch so.
Krass.
Wie smart. Und deswegen, ja total, und deswegen diese Arrow, diese Blu-ray von Arrow, wie wir sie jetzt gesehen haben, die ist im Endeffekt nur entstanden, weil er dieses Master aufbewahrt hat und davon dann nochmal das aufbereiten konnte. Und ich finde halt bei einem Film, der visuell so speziell ist, ist sowas halt so wichtig, weil es halt wirklich, also die haben da auch ein bisschen die Unterschiede gezeigt und das ist schon krass. Also natürlich ist das mit dem Color Grading und so bei so einem Film halt enorm wichtig, mit was für Material da gearbeitet wird.
Ja.
Und der kommt ja schon mit einer sehr eigenen Optik daher. So, soll ich erzählen, was hier geht?
Do it.
Im Fokus steht nämlich Jennifer Lopez. Die spielt hier eine Psychotherapeutin namens Catherine Dean.
Jenny from the Block als Psychotherapeutin. Mhm.
Den Teil muss man halt erstmal kaufen. Das ist auf jeden Fall... Jetzt aber. Guess stirbt vor dem Mikrofon.
Ja.
Kurz vor der Lungenembolie.
Das weiß ich noch nicht. Geht wieder.
Okay. Ja, eben, also man muss das kaufen. Sie ist Psychotherapeutin und ist Teil einer Gruppe, die eine revolutionäre neue Behandlungsmethode anwenden. Und das geht so ein bisschen in so eine Inception-Richtung, weil diese Methode ermöglicht es ihr, in den Verstand ihrer Patienten einzutauchen. Sie werden auch wie in so einen Dämmerzustand versetzt und dann kann sie da rein. Das Ganze funktioniert über solche Anzüge, an die dann angeschlossen werden und dann schweben die da im Raum rum. Und sie arbeitet da gerade an einem traumatisierten Jungen, der irgendwie in einem katatonischen Zustand ist und halt nicht spricht, und sie unterhält sich mit ihm dann oder versucht ihm näher zu kommen in seinem Verstand. Geil, geht's bei mir auch los. Ja, und jetzt haben wir parallel dazu einen Serienmörder namens Carl, wie hieß das, Sarger. Der wird von der Polizei gesucht, weil der halt regelmäßig Frauen entführt. Der entführt die einzeln und bringt die an einen geheimen Ort, wo er die ungefähr 40 Stunden festhält, heißt es. Dabei filmt, wie die eben in der titelgebenden Cell eingesperrt sind, wo nach und nach Wasser reinläuft. Und nach diesen 40 Stunden ertrinken die halt.
Ja.
Und dann macht er mit denen noch Dinge, die eben in so eine Puppenrichtung gehen. Also er hat auf jeden Fall ganz wilde Abgründe, denen er nachgeht. Und jetzt ist eben sein aktuelles Opfer da weggesperrt und aber leider an einem Ort, den niemand kennt. Und jetzt wird Carl geschnappt und fällt selber eben auch in so eine Art Koma. Mhm. Kann damit nicht verraten, wo das letzte Opfer gefangen wurde. Und jetzt kommen die eben auf die Idee, Catherine zu Rate zu ziehen, beziehungsweise die Firma, für die sie arbeitet, damit mit ihrer Hilfe, dass der aus dem Verstand diese Information gelockt werden kann. Also muss sich Catherine in die Psyche des Serienmörders begeben und stößt da unter Umständen eben auch auf Bereiche, die so ein paar Gefahren mit sich bringen.
Ja, ist natürlich eine gefährliche Mission, dass sich ausgerechnet diesen Kopf reinbewegen soll.
Ja. So, und der ermittelnde Polizist, der wird von Vince Vaughn gespielt und der Serienmörder, Carl, wird von Vincent D'Onofrio gespielt.
Mhm.
Ja, Nebenrollen haben wir dann noch Dylan Baker, ne, der in diesem Unternehmen auch arbeitet.
Mhm.
Prue Taylor-Vince war der von der Polizei, die überhaupt da die Verbindung herstellt. Marianne Jean-Baptiste müssen wir auch noch erwähnen, weil die eben mit Dylan Baker da zusammen dieses Team leitet, wo J-Lo immer wieder in diesem Anzug gesteckt dann in diesen in den Verstand der jeweilig anderen Person eintaucht. Mhm. Das ist mal grob die Handlung.
Ja. Und ich meine, im Grunde genommen ist es ein smarter Move, weil wenn du in der Psyche von Menschen bist oder in Träumen oder so, wo ja bestimmte Filme dann diese Handlungsstrang aufmachen, kannst du eigentlich machen, was du willst. Mhm. Also ist ja alles grenzenlos. Du bist ja nicht festgelegt auf irgendwelche rationalen Geschichten, sondern anything goes, so weißt du.
Und das ist ja auch bei Eternal Sunshine of the Spotless Mind so geil, ne?
Zum Beispiel, ja.
Ja, klar. Also sobald alles du halt geht. Nur in der Psyche unterwegs bist, hast du keine Grenzen, ne? Das ist das Schöne. Ja.
Und da haut Tarsem Singh schon auf die Kacke in manchen Momenten, so in manchen Bildern, gerade was das Setting angeht und die Kostüme und sieht schon krass aus. Also.
Ja, Alter, wenn du mich fragst, dieser Film ist ein visuelles Meisterwerk. Mhm. Ohne Scheiß. Also für mich reiht er sich visuell bei den ganz, ganz großen Filmen ein.
Okay, du musst The Fall gucken. Weil bei The Fall toppt er das alles, was du hier noch gesehen hast. Ja, ja.
Hey, Alter, weil...
Der ist visuell so krass.
Ich meine, ich habe ja so als in meiner frühen Jugend zwangsläufig recht viel Kunst um die Ohren geballert bekommen und habe mich dann schon auch für Kunst interessiert und auch in der Schule dann irgendwie Kunst-LK gemacht und so, weil ich halt dann tatsächlich mal ansatzweise, ich glaube, ich habe ein halbes Semester Kunstgeschichte studiert, weil ich das einfach alles super flashy finde.
Okay.
Und es einfach immer eben früher auch schon Künstler gab, die mich hart inspiriert haben und ich das schon geil finde, wie manche da so konsequent waren in den Welten, in denen sie sich bewegt haben. Weißt du, so Dali hast du halt einfach auch erkannt, so die Handschrift von so einem Künstler. Mhm. Das hatte alles, das ging halt in eine ähnliche Richtung und so und irgendwie war das für mich so ein bisschen die Vorstufe zum Film. Und ich finde, bei Tarsem Singh ist so offensichtlich, dass der Kunst studiert hat und da einen großen Bezug dazu hat, weil du halt wahnsinnig viele Referenzen erkennst. So, auch wenn du...
Hieronymus Bosch war mit drin, so diese Höllenbilder und so.
Ja, ja, auch Giga und alles Mögliche. Mhm. Also witzigerweise, ich kann mir vorstellen, das war noch nicht mal groß beabsichtigt, aber vielleicht einfach, weil es vergleichbare Inspirationen gegeben hat, aber für mich war das so, die ganze Bildsprache war ein bisschen La Chapelle auf Crack. Mhm. Kennst du David La Chapelle?
Ja, klar.
Weil ich finde so, die Fotos von dem, die sind auch so drüber, aber machen dadurch so eine eigene Welt auf, dass du das halt als Gesamtding einfach kaufst.
Und da spielt ja, glaube ich, damit, dass sie übertrieben sind, also die Bilder.
Ja, ja. Und hier ist das aber halt, geht das auch in so eine Richtung, weil halt dann auch wie Farben eingesetzt werden und Materialien und so. Das ist so auf die 12, aber es ist so stilsicher.
Mhm, voll.
Dass, ey, wirklich, Alter, das Ding hat mir so die Schuhe ausgezogen. Ich fand das so visuell, so stark, Alter. Das ist auch eine Gratwanderung, die ja manchmal fast, die manchmal fast schief geht, finde ich, weil der ist visuell so opulent, dass dabei unter Umständen die Handlung ein bisschen drunter leidet.
Ja, ja. Und das ist nicht die Stärke.
Das ist aber gleichzeitig auch ein Film, den du halt wahrscheinlich ohne Ton laufen lassen kannst und der ist trotzdem fett, weil die Bilder einfach Wahnsinn sind. Also, was der, und ich meine, der ist 25 Jahre alt, Alter. Was der visuell für Sachen macht, es gibt ganz wenige CGI-Momente, die nicht mehr hundertprozentig glatt sind heute. Hm. Aber die kannst du wirklich an einer Hand
hören geht so.
Ja, aber die kannst du wirklich an einer Hand abzählen und die sind so verkraftbar, weil du halt so viele reale Sets hast mit echten Materialien, wenig CGI, sehr guter Maske. Die Maske ist auch sensationell, Alter.
Kostüme sind geil.
Kostümbild und so. Ist so vom anderen Stern. Meine Fresse, ey.
Ja. Bei Vincent D'Onofrio natürlich als Serienkiller, muss man dazu sagen, ist in der realen Welt ein totaler Lappen. Also ist ja einer, der total ruhig ist und so und menschenscheu und so. Aber in ihm drin, so was seine Psyche angeht, ist er natürlich eine komplett andere Person. Da ist er mächtig. Da ist er so, das ist er so der König der Unterwelt. Insofern ist schon ganz krass, wie sich das unterscheidet.
Und ich finde es so geil, also wie sehr spielt das dem Film in die Karten, dass Vincent D'Onofrio halt auch ein Bühnenschauspieler ist. Mhm. Weil das ist ja, die Performance verlangt halt schon auch eine gewisse Größe, ne? Also jetzt nicht physisch, sondern Größe vom Spiel, weil das ja schon so ein paar seiner Persönlichkeiten, die sie da antrifft, ne? Das ist ja wie er das spielt. So, das sind ja ganz ausladende Gesten oder dann geht er plötzlich so auf alle Vieren oder eben verwindet, macht die Arme irgendwie so Faxen und so. Und das würde nicht funktionieren, wenn er das halt nicht.
Ja, ja, hätte auch lächerlich.
Also er hat halt das Handwerk dazu so und du merkst das, Alter, weil das ist so, das ist so geil, was er da macht.
Der ist großartig. Ne?
Und natürlich hast du dann oftmals, also gerade in Szenen mit den beiden, merkst du dann halt,
das sie Gefälle,
spielt
ja.
nicht in der gleichen Liga. Das ist, also ich finde, der zieht die schon ein bisschen mit. So, es geht manchmal ganz, ganz gut so. Mhm. Aber ich habe mir dann auch währenddessen die ganze Zeit, weil sie spielt nicht alles scheiße, ne? Aber ich habe mir dann schon noch.
Sie ist halt echt keine gute Schauspielerin.
Währenddessen, ja, zumindest nicht auf dem Level von einem Vincent D'Onofrio, ne?
Ja.
Ich habe mich dann währenddessen die ganze Zeit gefragt, wen hätte man, weil mir klar war, dass wir über ihre Fehlbesetzung sprechen müssen.
Mhm.
Und ich finde, in so gewissen Szenen spielt es dem Film schon in die Karten, dass sie auch einfach schön ist, ne? So, dass ihre Optik so einfach sehr zu diesem, wir haben hier einfach wie so ein Bild, was du an die Wand hängen kannst, passt. Weißt du, dass das irgendwie, dass sie sehr in so dieses schöne Kostüm passt und solche Sachen. Aber, na, weil ich habe mich dann halt, weißt du, ich habe mir überlegt, so, okay, wer wäre jetzt die krasseste Schauspielerin zu dem Zeitpunkt, den man hätte besetzen können? So, ja, okay, nehmen wir eine Meryl Streep. Und ich bilde mir aber ein, wenn Meryl Streep dann hier in manche dieser Kostüme gepackt hätte, das hätte, wäre ein bisschen unter Umständen fast schon cringy geworden.
Ja, Meryl Streep ist vielleicht schon ein bisschen zu alt und auch wenn es eine gute Schauspielerin ist, aber ich dachte
jetzt. Naja,
so,
aber wenn du jetzt halt
so
eine glaubwürdige Psychotherapeutin brauchst, das hätte ja sein können. Aber
ja,
stimmt,
jetzt so eine Jodie Foster zum Beispiel vom Kaliber. Mhm. Wenn du sie in dem Kostüm und mit dieser Maske und so weiter hinpackst und so weiter, wirkt das bestimmt
ja,
auch.
Ja, eben. Opulent. Also es hätten ein paar Leute, ich habe mir nur so dann mit dem Kopf halt Leute durchgegangen, bin dann irgendwie relativ schnell bei Sandra Bullock gelandet, weil ich ja immer fand, dass die Schauspielerin unterschätzt wird.
Ja, kann man sich vorstellen.
Und finde es dann witzig, dass in den Trailer Effects stand, dass Sandra Bullock eigentlich Catherine hätte spielen sollen und sich dann aber für hier, wie hieß der denn auf Deutsch? Miss Undercover hieß der.
Ach so.
Entschieden hat.
Okay.
Ne,
andere Tonalität.
Ja, eben, komplett anderes Ding. Aber da finde ich irgendwie witzig, dass die dann doch ursprünglich bei ihr waren. Und also ich für mich wäre so mit einer anderen Schauspielerin oder eine, der du das halt mehr glauben würdest, ne, und die das anders spielen würde, wäre das nochmal ein krasserer Film.
Ja, ja, auf jeden
Fall. Aber ich finde es auch so, ey, Vince Vaughn fand ich auch richtig gut in der Rolle.
Echt, fandst du? Weil der wär so mein zweiter kleiner Kritikpunkt.
Nee, ich
also
finde
ihn
ja auch
den,
schauspielisch unterschätzt.
Ich finde ihn auch unterschätzt, besonders Leute, die True Detective die zweite Staffel gesehen haben, die wissen, was in ihm steckt. Aber ich finde ihn irgendwie seltsam, wie er diese Rolle dieses Inspektors anlegt, weil er wirkt so, als wenn er jeden Tag zum Dreh gekommen ist und vorher nicht geschlafen hatte.
Mhm.
So ist der irgendwie in dieser
Rolle.
Das
kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich finde, es passt aber zu diesem, dass ich ihm glaube, dass der getrieben ist,
Das zu schaffen. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob das so angelegt war oder ob der hier einfach nur so ein bisschen gelangweilt wirkt in diesem
Charakter.
Nee,
krass. Ich finde, er spielt das auch so, dass wir spüren, dass er ein persönliches Interesse dran hat. Und zwar nicht nur, damit er die nächste Errungenschaft als Polizist gebracht hat, sondern weil er unter Umständen selber so ein Missbrauchsopfer ist.
Mhm.
Und irgendwas in die Richtung, weißt du?
Mhm.
Ich finde, da gibt es auch den einen oder anderen Hinweis darauf so. Ne, weil als es darum geht, muss man so werden, wenn man schlimme Dinge erlebt hat, wo er sagt, du, es gibt Leute, die haben Schlimmeres erlebt und rennen trotzdem nicht rum und sind Massenmörder, Serienmörder. Und da, finde ich, merkt man so, er redet über sich. Ne? Also es ist, ich finde echt, dass er das gut macht.
Ja, okay.
Total.
Ja, ich fand es auch alles solide, aber halt bei den beiden. Wahrscheinlich hätte ich mir eine andere Schauspieler in der Rolle von J-Lo und von Vince Vaughn gewünscht, die da ein bisschen besser gespielt hätten. Für meinen Geschmack jetzt, aber es war jetzt verschmerzbar.
Naja, du, also bei J-Lo bin ich ja bei dir. Da ist auf jeden Fall, da ist natürlich Raum nach oben.
Aber nichtsdestotrotz, dir fehlt auf jeden Fall der zweite Teil seiner großen, bildgewaltigen beiden Filme. Nämlich, ich habe in diesen ganzen Traumsequenzen dachte ich so, okay, wie krass der hier für The Cell schon trainiert hat, bei The Fall, um The Fall zu drehen.
Ach so.
Weil fast dieser komplette Film spielt in dieser Welt. Mhm. Das ist auch ganz kleine Ausnahmen, wo es dann in die Realität geht mit diesem kleinen Mädchen und so. Aber da hast du viel mehr von diesen Traumsequenzen, die du so bildgewaltig findest und wo du sagst so, hier merkt man, dass er Kunst studiert hat. Und das wirkt so ein bisschen wie so eine Warm-up-Übung für seinen nächsten Film. Und das war noch eine Nummer krasser.
Also,
ist trotzdem geil.
Der kann auf jeden Fall echt froh sein, dass der, sein DOP verstanden hat, was der machen möchte.
Mhm.
Und dass der mit dieser Bildsprache, weil der hat viele Tests gemacht,
mhm,
in Namibia da, in dieser Wüste, ne? Also auch so ein Ding, du merkst halt die echten Sets.
Mhm.
Das macht was aus.
Auch geile Übergänge, wie sie so die Bettdecke, weißt du, sie guckt auf die Bettdecke und dann wird das so zu dieser Wüste.
Genau.
Dann geht das so über. Ist mega.
Wie die hier mit Materialien spielen, auch was die Stoffe angeht, dieser, mhm, den Umhang, den der hat, Alter, dann schlägt der diese Wellen.
Ja, ja, Wahnsinn.
Das ist so optisch alles, so schickig und geil, Alter. Ich hab's so gefeiert, Mann.
Ja, es ist ein Fest für die Augen, ja.
Also dieses, diese perfekte Zusammenarbeit zwischen den Departments, so, das merkst du halt so krass, dass das, dass sich die, die Kostüm- und Maskenleute, dass die sich mit dem Effekt-Department unterhalten, weißt du, dass, dass, mhm, da einfach eine Kommunikation stattfindet, damit das irgendwie nach einem Ding wirkt. So. Und dass der DOP dann eben auch sagt, hey, nee, also damit wir das so hinkriegen, wie ich es mir ursprünglich vorgestellt habe, nachdem wir jetzt technisch diese Schwierigkeiten alle, muss ich bei der Post dabei sein, damit, damit die digitale Nachbearbeitung eben auch so abläuft, dass da hinterher das rauskommt, was, mhm, wir uns vorgestellt haben. Und Alter, jetzt, wie gesagt, ich finde es visuell, ist der, der Film ein Brett, Alter.
Mhm. Bin mal gespannt, was du zu den anderen sagst.
Naja, aber ich meine, wann kam denn das letzte Mal was raus, wo du wirklich das Gefühl hattest, so, die haben sich hier für ein Ding entschieden und das so durchgezogen und das funktioniert so geil?
Ja, ich weiß, dass Inception nochmal so ein maßgeblicher, so ein maßgeblicher Meilenstein war, was so visuelles Kino angeht, wo du sagst, Alter,
ja,
okay, diese
Moment.
Stadt, du sitzt da und denkst so, Alter, okay,
das aber ist das, krass. Aber bei Inception ist eher das Krasse, was sie visuell mit Effekten machen und nicht, mhm, die Welt, die sie aufmachen, die sowas Eigenes ist, dass du das irgendwie glaubst.
Gut, das ist wahrscheinlich Pans Labyrinth, aber der war ja noch früher oder so, aber du meinst jetzt so die Richtung. Da würde ich den wahrscheinlich
Pans nennen. Labyrinth war doch nicht vor 2000, oder?
Doch.
Was? Oder? Nein.
War der danach?
Pans aber der Labyrinth war doch nicht vor 2000. Sicher?
Keine Ahnung, Mann. Wie vor, was war er, dass du zu mir sagst, ey. 2006 war der.
Ja, okay, danke.
Ist ja gut. Aber es ist ungefähr die gleiche, also geht in die Richtung, weißt du, auch das.
Ja,
auch
der macht, eine, der Welt macht eine Welt auf, die halt in sich stimmig ist, aber, mhm, das eben visuell, dass das so speziell ist, da bin ich dann frühestens wieder bei Everything Everywhere All at Once oder so.
Mhm. Da passiert dann ein paar Jahre erstmal gar nichts.
Ja, also weil Inception ist für mich auch ein Meilenstein, verstehe mich nicht falsch.
Mhm. Aber auf eine andere Ebene.
Aber anders.
Ja, ich, ja, dachte jetzt mehr so an einfach nur visuell, so Filme, die dich halt irgendwie
die dich visuell haben. Umhauen, ja, ja klar. Ja. Nee, aber hier da einfach, dass rein. Dieses, egal, du weißt, was ich meine.
Ja.
Ich,
ja,
fand's wirklich beeindruckend.
Ja, und das ist das Krasse bei dem Film, weil wenn man jetzt das Ganze nur auf die Handlung runterbricht, auf das Schauspiel, dann hätte der nicht die Punkte, die er von mir gekriegt hat, weil
aber
das,
Vincent
was du genannt hast,
Offrey,
ja, Vincent D'Onofrio war mega, Alter.
Ich habe mir alle Deleted Scenes angeguckt, nur in der Hoffnung, dass er da nochmal auftaucht.
Mhm. Und ich liebe auch Serienkillerfilme so von der Prämisse.
Vor allem, der spielt halt irgendwie 3-4 verschiedene Rollen hier in dem Film. Ne?
Ja, ja, voll krass. Ja. Aber weiß nicht, wenn es diese Traumsequenzen und so nicht gäbe, dann würde hier einiges fehlen.
Ja, natürlich, aber dann gibt es den Film ja nicht.
Eben, das ist es ja. Also es ist schon das, diese visuelle Wucht, die ihm halt auf eine andere Ebene hebt. Insofern.
Auf jeden, in aber ist er ist geil. Ja dann, ich finde, er ist auch wirklich gut geschnitten, weil wie du sagst, die Übergänge sind, mhm, durchdacht und dann hast du, wenn es zum Finale hingeht, finde ich, hast du auch das schön, haben sie geil gemacht mit dem Gegenschnitt.
Mhm.
Klar ist das viel, da ist 7 drin und Schweigen der Lämmer und sowas, ne? Also
ja,
man, das merkt man total. Aber ich finde es geil.
Mhm. Wie eklig das ist mit den Ketten, Alter. Das ist auch so ein Ding, so, Alter. Diese, mhm, Piercing-Szenen.
Naja.
Das, da zieht sich bei mir auch alles zusammen.
Ja, ah, spielt er geil.
Ja, spielt er gut, ist ein großer.
Der, ja, und der hat ja irgendwann dann gestanden, dass seine Frau sich 2 Wochen lang geweigert hat, mit ihm im selben Bett zu schlafen, nachdem sie den Film gesehen hat.
Mhm. Aber irgendwann konnte er ihr Vertrauen wieder zurückgewinnen, offensichtlich, nach 2 Wochen.
Ja, aber er, Alter, ich hab's so gefeiert, ihm dabei zuzugucken, ey, wie er hier wirklich, zum Teil, es ist halt wirklich so groß, was er da spielt,
mhm,
wo ich sonst halt echt raus bin, aber das geht hier alles so auf.
Ja, ja, klar.
Killer.
Was denn das Wort ist?
When Daniel Day-Lewis wants to cry, he just remembers when he sat on his balls.
Weißt du Bescheid?
Ja. Yeah.
Alles Method.
Noch einer von denen.
Na, D'Onofrio ist schon einer der Großen. Hä? Ich feiere den echt in allem. Hm? Ist so ein guter Schauspieler, Mann.
Voll.
So, bevor Guess jetzt hier vollständig stirbt, erzählen wir noch kurz, dass dieser Film 33 Millionen gekostet hat und im Kino über 104 eingespielt hat. Also das dürfte noch als Erfolg verbucht worden sein. Und jetzt können wir Zahlen nennen, wenn du möchtest.
Mach das.
Machst du den Hakan oder was?
Ich mach den Hakan, ja.
So, 6,4.
Oh, meine Stimmband-OP.
Auf IMDb, Metascore ist bei 40. Okay. Letterboxd 3,3. Also dieser Film hat nun wirklich nicht nur Fans.
Nee.
Da ist wahrscheinlich J-Lo schuld.
Könnte sein.
Mhm.
Von mir eine 8.
Nice, Alter. Von mir 8,5.
8,5 von Lee.
Mhm.
Krass.
Ey, das wäre wirklich, mit, wenn du hier sie anders besetzt, ist das Ding eine 10.
Ja, soweit wäre ich wahrscheinlich nicht, aber weil dieses Bildgewaltige holt tatsächlich eine Menge raus, so an Punkten. Ansonsten ist das für mich eine. Wäre es wahrscheinlich eine 7,5. Bei mir würde es wahrscheinlich eine andere Besetzung, hätte bei mir vielleicht einen halben Punkt mehr ausgemacht oder so. Eine 10 wäre es wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung.
Aber dann 8,5 meinst du, weil du bist ja jetzt bei 8. Oder?
Hast ja, sage ich ja, einen halben Punkt mehr oder so wäre dann noch gewesen.
Gut. Guess geht jetzt in die Sauna.
Ja, ich muss leider auflegen heute.
Ach so. Deswegen, Sauna ja, aber vielleicht wird, kannst du das kombinieren. Vielleicht,
vielleicht ja, vielleicht wird es
eine Sauna. Sag den einfach mal heiß machen hier und dann ziehst du ein bisschen weniger an. Ja, im Gegenteil, Fall. Du ziehst richtig viel an, dann schwitzt du da ordentlich.
Guter Plan.
Mhm. So, ich habe einen Endstand ausgerechnet.
Hau raus.
5 Miese für Guess.
5 Miese, scheiße. Klingt nicht nach einem Sieg.
Nee, ist auch nicht. 1,5 für mich.
Oh, ist ja weit entfernt von knapp.
Ja. Heute nicht.
Glückwunsch.
Merci.
Zum Punkteratensieg.
Danke.
Ja, eine Sache, die wir lange nicht gemacht haben, aber die ich auch mal wieder vergessen habe, oder manchmal hatten wir auch so die letzten Auftragsfilme von einer Schippe, hatten wir in einer Support-Episode, da ging das, hat sich das auch nicht angeboten.
Können wir selten ankündigen, ne?
Aber jetzt können wir mal die Filme vielleicht ankündigen, die uns im, ja, die wir letzten Monat praktisch eingesammelt haben und die wir jetzt ab sofort, beziehungsweise ab der nächsten Episode dann anfangen abzuarbeiten für 4 bis 5 Wochen.
Ach so, das meinst du. Mhm.
Insofern würde ich sagen, können wir die mal raushauen, weil in der nächsten Episode gibt es einen richtigen Brecher. Nämlich Zurück in die Zukunft. Der erste Teil wird von uns besprochen und als zweiten Film gibt es für Sarah The Last Waltz, das dann in der nächsten regulären Episode. Und was wir sonst noch haben, ist natürlich jede Menge Horrorfilme, unter anderem im Gepäck, weil wir ja den Gruselmonat Oktober gerade am Laufen haben, haben uns natürlich viele wieder Horrorfilme reingeschmissen. Mhm. Und da werden wir ein Special machen, werden die geballt auf jeden Fall reinballern. Also, Auftragsfilme unter anderem Krieg der Knöpfe, Wulfen, Layer Cake, Pumpkinhead, Trick or Treat aus dem Jahr 2007, Helter Skelter, dann das Original Die Nacht der lebenden Toten, The Night of the Living Dead von 68. 8mm gibt es noch. Der verbotene Schlüssel, das unheimliche Fenster, The Artifice Girl, sie ist nicht real, sagt mir gar nichts. Dann mal was Englisches Leichtes, ganz oder gar nicht, The Full Monty.
Mhm.
The Hidden, dann haben wir noch den Simpson Movie für unseren Rückkehrer Olli. Und Picnic at Hanging Rock, Picnic am Valentinstag, das sind die Filme, die wir in den nächsten 4 Wochen in sämtlichen Episoden mal wieder einstreuen werden zu zweit und die wir uns nach und nach angucken. Aber jetzt nächste Episode habe ich euch die beiden genannt. Das erstmal dazu, wenn ihr Bock habt mitzugucken oder euch da vorzubereiten oder Filme sowieso auf der Watchlist habt, dann rücken die dadurch vielleicht von der Prio in die Höhe.
Ja.
Und ihr guckt da mit.
Sehr schön.
Alright. Dann sind wir fertig für heute oder hast du noch was auf dem Herzen?
Nee, ich glaube, wir haben alles.
Dann haben wir alles. Ja, Freitag kommen Bewegt mit Bastarde mit einer neuen Episode. Freut euch darauf. Schöne Grüße an Dennis und Dave.
Mhm.
Und uns gibt es wieder am Sonntag für die Supporterschaft und nächsten Dienstag für das normale Volk. Und wenn ihr mal nicht schmarotzen wollt, sondern auch mal die Banausen offiziell supporten, bitte bei Patreon Steady reinschauen. Da gibt es lose Auftragsfilme. Und Tabelleneinsicht und wie gesagt, jeden Sonntag auch noch eine Extra-Episode.
Jede Menge Stoff.
Jede Menge Stoff. Macht das.
Wunderbar. Sind wir raus oder was?
Sind wir raus oder was?
Na dann.
Bye.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.